Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk.
Ach ja, nicht spitz. Sie haben eine andere Rundordnung gewählt und auch, wie gesagt, die Spieler zunächst am Anfang mal auf die Seiten vertauschen lassen. Und was war der Gedanke dahinter und wie lautet das Fazit dieses Experiments oder dieser Umstellung?
Gut, das ist einfach beantwortet. Wir haben jetzt nicht so viele Punkte auswärts geholt und deswegen habe ich entschieden, ein paar Dinge zu verändern, die vielleicht ein bisschen den Gegner auch beschäftigen. Am Ende aus einem kompakten 5-4-1 zu spielen. Das war der eine Gedanke. Und der zweite Gedanke war der, uns zu lösen aus dem Gegenpressing über die Außen, über die Schienenspieler, die mit einem Zuspiel vom Innenverteidiger direkt in den Ball gehen können und auf Piringer, auf Tim Kleindienst und Niklas Beste schnell das Mittelfeld zu überbrücken, idealerweise hinter die Kette zu kommen. Aber da wir selber nicht so viel Ballbesitz hatten, auch eine schlechte Passquote und auch nicht so gut im Pressing selber waren, sind wir eben in diese offensive Idee eigentlich nur 2-3 Mal reingekommen. Ich glaube, das hat man auch gesehen in den ersten 20 Minuten. Einmal über links, einmal über rechts haben wir genauso gespielt. Aber wir konnten die Bälle nicht halten. Und das gehört dann eben zu einem Plan dann auch dazu, wenn man dann versucht, dieses Gegenpressing schnell zu überspielen, dass man die Bälle festmacht. Und nachdem wir dann mehr und mehr unter Druck geraten sind, war klar, wir müssen wieder die Dinge verändern, so wie es Marco gesagt hat. Und zur Halbzeit war es dann aber so, dass wir gesagt haben, alles auf eine Karte. Wir wollen das Spiel offen halten, wir wollen das zweite Tor machen. Klar, wenn das dritte fällt, dann glaube ich, hätten wir anders agiert als dann in der zweiten Halbzeit, nämlich nicht mehr so mit offenem Visier. Und nochmal, zweite Halbzeit, das ist so, wie ich letztendlich dann meine Mannschaft sehen will, auch wenn es da auch einige große Chancen gegeben hat. Aber ich glaube, da hat man gesehen, da war eine Körpersprache da. Da hat jeder dran geglaubt, dass man vielleicht sogar noch was holen kann. Und das ist für mich einfach auch die Schablone, wie wir weitermachen müssen.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt gerade gehört, die Grenzen, an die man mit taktischen Betrachtungen von außen gehen kann und das darüber hinausgehen. Deswegen lohnen sich nämlich taktische Fragen in Pressekonferenzen. Ganz herzlichen Dank an Andreas Hunzinger vom Kicker, der diese Frage an Frank Schmidt gestellt hat. Denn ohne diese Ausführung von Frank Schmidt hätten wir jetzt auch gesagt, Fünferkettenexperiment schiefgegangen. Der Plan, er hat nicht funktioniert, dann hat man wieder zurückgestellt auf Viererkette. Wäre auch nicht falsch gewesen, aber wie hätten wir wissen sollen, wie man gegen das Pressing spielen will, wenn es nur zwei Situationen gibt, in denen das überhaupt mal geklappt hat und das dann auch wegen einer anderen Komponente weiter vorne am Feld nicht durchführbar war. Also deswegen lohnt es sich, taktische Fragen zu stellen und deswegen bin ich zumindest jedem Trainer dankbar, der dann auch sagt, ah ja, will ich jetzt nicht drüber reden, oder der dann sagt, ah, wir haben nicht die Mentalität auf den Platz gebracht, einfach weil er keine Lust hat, es zu erklären. Frank Schmidt, er erklärt es in verständlichen Worten und deswegen wissen wir, was da in der ersten halben Stunde für seine Heidenheimer gegen Raba Leipzig nicht so funktioniert hat und man merkt es vielleicht ganz dezent, ich bin begeistert, ich liebe es. Ich will nur solche Trainer, ich will nur solche Fragen. Es macht den Job doch so viel einfacher. Und wir lernen doch alle was mit dabei. Mit dem ersten Kontakt hinter die Kette spielen, wenn du inverse Außenverteidiger aufstellst. So, da achten wir jetzt in Zukunft mal häufiger drauf bei Heidenheim, ob sie das nochmal machen. Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk. Ich bin Max Jakob Ost, der @genetzer auf mastodon.social und bei Blue Sky. Und ich freue mich sehr, eine fantastische Runde hier begrüßen zu dürfen. Also ich wäre auch ohne Frank Schmidt so gehypt gewesen vor dieser Sendung. Ich begrüße hier Felix Haselschneider, freier Journalist, unter anderem bei der SZ zu lesen. Hallo Felix, schön, dass du da bist.
Guten Morgen, Max. Hi.
Und ebenfalls hier Sebastian Kneißl, ihr kennt ihn von der Zone und ihr folgt ihm sicherlich schon auf allen Kanälen, vor allem natürlich Instagram. Hallo Sepp, schön, dass du da bist.
Hi, grüßt euch und ich bin froh, dass du nochmal Luft geholt hast. Das war eine enge Kiste bei dir eben.
Ja, aber es ist doch wirklich toll, wenn ein Trainer mal so offen auf eine taktische Frage antwortet, wenn er es auch in verständlichen Worten tut. Hätte das jetzt Robert Klaus gesagt, hätten sich wieder alle lustig gemacht über die ganzen Begriffe, die er verwendet hätte. Aber ich habe mir tatsächlich gedacht, ja, genau das brauche ich in solchen Pressekonferenzen und es macht ja unseren Job besser. Ich meine, du, Sepp, mit deinen Adleraugen, du hättest es trotzdem erkannt, auch ohne die Worte von Frank Schmidt, warum man da mit Fünferkette spielt und mit vertauschten Außenverteidigern. Aber ich, als angelernter Laie, ich habe keine Chance, das richtig zu analysieren, wenn ich nicht ein paar Hinweise bekomme.
Ja, ich bin tatsächlich schon, wie soll ich denn sagen, fast schon böse auf Frank Schmidt, muss ich nochmal schreiben, weil eigentlich ist es meine Aufgabe, ja zwischen den eigentlichen Experten und den Zuschauern zu Hause das Bindeglied zu sein. Also was diese Trainersprache betrifft, die auf einfache Sätze, verständliche Sätze runterzubrechen und so weiterzugeben. Und das hat er mir jetzt einfach ja, gut. Gott sei Dank analysiere ich dieses Spiel heute nicht.
Ja, genau. Ich kann aus meiner Perspektive sagen, dass es extrem schwierig ist. Die Frage ist zwar schön und man kann sie auch verstehen und es hilft einem dann auch fürs Verständnis im Hintergrund, aber ich habe in der Regel 120 Zeilen Platz für so einen Spielbericht und das waren jetzt 45 davon. Und daher kommt es immer sozusagen, dass das Printjournalisten diese Fragen dann doch nicht so gern stellen. Nur als Erklärung vielleicht von dieser Seite, dass es einfach schwierig ist, diese Antworten dann zu verarbeiten, weil da war jetzt nichts drin, was, wenn du da einen Satz weglässt, dann verstehst du den nächsten nicht. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Aber ja, ich gebe dir natürlich völlig recht, Max. Aus taktischer Perspektive total angenehm.
Ja, Verständnisschwierigkeiten sind da. Ich hoffe, dass wir die nicht auf der Aufnahme haben. Du bist gerade etwas abgehackt bei uns, aber der Grundsatz ist angekommen. Ja, ja, klar, deswegen war ja dieses Intro auch 2 Minuten lang, weil man da so schlecht rausschneiden konnte. Das ist natürlich wahr, aber es hilft ja auch, dass man dann eben einfach seine eigene Ansicht nicht ganz so verkürzt wiedergibt. Also weil, wie gesagt, ansonsten, ich bin quasi in diese Spielbesprechung reingegangen mit, sie haben Fünferkette probiert, es hat nicht funktioniert, sie mussten nach 20, 25 Minuten wieder zurückstellen auf 4-1-4-1, dann wurde es ein bisschen besser, aber der Zugriff auf Raum hat trotzdem noch gefehlt, das ist dann aber ein anderes Thema, das hat dann auch nicht mit Formation zu tun, sondern mit dem Verhalten von Traoré. Und so kann ich aber wissen, warum haben sie es denn probiert und was war der Gedanke dahinter? Und das war eben nicht nur ein defensiver Gedanke, sondern es war ein offensiver Gedanke. Das ist ja oft das, was man, dass man vergisst. Also Viererkette versus Fünferkette wird immer so getan, als ob Fünferkette immer einfach nur die defensivere Variante davon ist. Das kann so sein. Es kann aber halt auch aus dem Offensiv, aus dem Ballbesitzspiel heraus gedacht sein, so wie es eben Frank Schmidt jetzt erzählt hat. Aber die hatten 20% Ballbesitz in den ersten 20 Minuten. Wie soll ich da erkennen, was da eigentlich der Plan war? Deswegen, ja, ach, ich will mich jetzt nicht wieder erneut in meine Begeisterung reindrehen. Wir werden ja auch erst später über dieses Spiel sprechen. Es sind diesmal nur 8 Spiele, ihr habt es mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Spiel zwischen Bayern und Union wurde verschoben. Das wird erst im Januar stattfinden. Grund dafür ist der Schneefall hier in München. Und ich kann bestätigen, der war immens. Da gab es einiges zu schippen in den letzten Tagen. Das heißt, wir wollen 8 Spiele besprechen. Vorher aber hier noch der Hinweis, der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns und die Honorare, die wir an unsere Gäste zahlen. Habe jetzt für den November wieder fast 2000 Euro überwiesen an die Gäste, finanzieren wir ausschließlich über euch. Also diese 2000 Euro, die kommen von euch. Ganz herzlichen Dank dafür und in dieser Sendung möchte ich besonders danken zum einen Jan und zum anderen KSC-Fan 2001. Die beiden haben sich registriert als Supporter und uns unterstützt. Ganz herzlichen Dank dafür. rasenfunk.de/supportersclub, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und auf kios.rasenfunk.de könntet ihr auch Merchandise von uns erwerben. Das ist gerade auch sehr beliebt, merke ich an den Verkaufszahlen. Jetzt kommt Weihnachten doch näher, ist auch das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle Rasenfunk-Hörerinnen und Hörer. Das kann man nicht anders sagen. So, jetzt gehen wir rein in diesen Spieltag. Wie immer haben wir die Spiele aufgeteilt. Mal sehen, ob ihr es überhaupt merken könnt, denn ich habe das Gefühl, alle beiden Gäste haben hier Redebedarf zu allen Spielen. Und wir beginnen mit dem Topspiel dieses Spieltags am Sonntagabend. Leverkusen gegen Dortmund und Dortmund konnte da weitermachen, wo man unter der Woche aufgehört hat, bei Milan mit einer starken Auswärtsperformance. In Mailand mit 3-1 gewonnen und auch jetzt in Leverkusen mit 1-0 in Führung gegangen, schon in der 5. Minute durch Rierson. Und das passt ganz wunderbar in den Plan des BVB, in dem bei manchen Situationen alle Feldspieler bis auf Niklas Füllkrug plus natürlich Gregor Kobel im eigenen Strafraum standen und verteidigt haben. Und so müht sich Leverkusen ab, bis es dann doch gelingt in der 79. Minute. Toller Pass von Kosunu auf Schick, der leitet mit seiner ersten Aktion nach Einwechslung weiter auf Boniface und der kann dann das 1-1 erzielen, aber dabei bleibt es. Beide haben zwar noch Chancen, aber Endstand 1-1. Und die Frage ist, Sepp, neben allen anderen Fragen, die sich stellen zu diesem Spiel, wie hat denn dir dieser defensive Ansatz des BVB gefallen?
Ich bin schon davon ausgegangen, dass sie so ins Spiel gehen werden, denn es ist klar, mit Bayer Leverkusen kommt eine Mannschaft, die extrem dominant ist, die weiterhin sehr viele Pässe auch spielen möchte. Sie wollen egal gegen welchen Gegner, wollen sie dominant eben auftreten. So, und vom BVB habe ich mich tatsächlich verabschiedet, eher eine gewisse Dominanz auf dem Platz zu haben, ein euphorisches Spiel zu sehen, sondern ein sehr pragmatisches, ein erfolgsorientiertes Spiel. Das bedeutet in diesem Fall eben tief zu stehen. Also es war jetzt keine Überraschung in dem Fall, dass es so tief war. Das war dann doch wieder die Überraschung.
Wir standen ja schon fast auf der Autobahn.
Ja, also das war dann schon. Ich bin gespannt, wie die Spieler. Vielleicht gibt es da noch irgendwas zu oder vielleicht kriege ich auch noch was raus. Das war jetzt in der Kürze der Zeit leider so nicht möglich. Aber wie die Spieler auch darüber denken, wenn du so tief stehst. Auf der einen Seite weißt du, okay, wir müssen viel verschieben, wir müssen es ganz eng halten. Denn diese, ich nenne es mal Lockpässe, die Bayer immer wieder spielt, auch wenn du mit zwei Mann im Rücken gedeckt bist oder zugestellt bist, kriegst du trotzdem den Ball gespielt, lässt ihn einfach nur klatschen, um den Gegner weiterhin zu bewegen. Also jeder Pass bewegt den Gegner. Und da hat sich, muss ich schon sagen, der BVB echt ordentlich angestellt, haben es richtig kompakt gemacht und auch wenig zugelassen.
Man braucht da eine gute Strafraumverteidigung, die hatte man, also sehr, sehr viel klärende Aktionen, allein Mats Hummels hatte 13 klärende Aktionen, ganz, ganz viel davon im Strafraum, ist ein bisschen die Ironie, dass das 1:1 in der Situation fällt, wo dann einmal Hummels sich ein bisschen zu weit rausorientiert aus dem Zentrum, auch direkt nach der Auswechslung, oder nicht direkt, aber Nico Schlotterbeck war da auch schon ausgewechselt, Papadopoulos musste für ihn spielen und deswegen gab es diese Lücke, in die dann Kossounou reinspielen konnte, aber mit Kossounou haben wir dann, finde ich, schon ein Stichwort für einen Nachteil dieses tiefen Ansatzes. Denn wenn du so tief stehst, dann können eben auch Tah und Kossounou, die haben ja zwischendurch gespielt wie Offensivspieler, die waren ja, weil die hatten ja keine Aufgabe. Niklas Füllkrug war der Einzige, der tief stand, den hat Tabsoba oft übernommen, Tah war dann noch der Zurückhaltendere, aber gerade Kossounou, das heißt, du hast eigentlich dann quasi eine gute Leverkusener Offensive plus eins. Das ist dann doch auch ein Risiko, was beim 1:1 bestraft wurde.
Ja, weil du ja auf der anderen Seite weißt, Grimaldo ist ja logischerweise mit dabei, Frimpong ist dann noch da und Kossounou mit Hofmann und Frimpong in diesem Dreieck, wenn sie da ins Kombinieren kommen, also dass Bayerns Innenverteidiger gerne andribbeln, ist ja nichts Neues, ja, und Kossounou ist ja jemand, der gerne in diesem Halbfeld einfach mal schaut, komme ich über die erste Linie drüber, ja, komme ich sogar über die zweite Linie drüber. So, dann schaue ich mal, komme ich da vielleicht in einen Doppelpass, also spielen und gehen, oder diesen Steckball zu spielen. Und das hat mir tatsächlich gefallen, dass Kossounou immer wieder auch probiert hat. Es gibt Phasen, da ist er mir zu wild noch. Das hat sich unter Xabi Alonso dann schon noch schon weiterentwickelt, definitiv. Aber auch der Ball gestern, das war dann zum Schluss richtig gut gespielt, keine Frage. Und ich mag Kossounou, es gibt ja auch einen Film über ihn, den durfte ich tatsächlich bewerten in der Jury und da zeigt so seinen Weg auf, der dann auch über Skandinavien ging und das freut mich einfach, wenn so eine Geschichte nochmal mehr, also der läuft ja unterm Radar eigentlich, ne? Wir haben ja die Topspieler logischerweise wie Wirtz, wie Boniface und Chaka und wenn so einer immer wieder auch liefert, deshalb, durch sein Andribbeln passiert immer wieder eine Überzahlsituation. Und was machst du dann als Gegner? Irgendeiner muss ja raus. Ja, irgendeiner muss sich zeigen und damit gibt es dann Raum. Und das gefällt mir bei Bayer Leverkusen extrem gut, dass sie Räume, ja, man nennt es ja immer Räume ziehen. Also so lange zu warten, bis dann der Gegenspieler rauskommt und dann im richtigen Moment auch zu bespielen.
Ja, und trotzdem muss ich sagen, das ist so das, wo ich so die Zweifel bekomme, ob so ein BVB-Ansatz, das hat jetzt in diesem Spiel funktioniert, weil viele Dinge sehr gut waren defensiv beim BVB, aber ob das auf Dauer so tragen kann. Ich weiß, dass es natürlich auch extrem gefährlich ist, Leverkusen hoch zu pressen, weil sie halt eine der besten Konterteams sind und vor allem, weil du Wirtz dann noch viel mehr Platz in diesem Zwischenraum gehst. Also das hast du auch gesehen, wenn Wirtz aufdrehen kann, da schlägt er einmal diesen Flugball auf Boniface und nur weil Hummels so nah dran ist, kann der da seinen Kopfball nicht aufs Tor bringen. Also da hast du die Gefahr auch gesehen, wenn du höher stehst. Aber andererseits hast du eben dann eben Kossounou, der noch offensiv mitspielt. Du hast alle anderen in sehr, sehr enger, in engen Situationen, die ja auch immer dann gerade im Strafraum, das sind 50-50 Sachen oft, wohin der Ball kommt. Und du hast es in der zweiten Hälfte gesehen, als dann der BVB, da gab es mal eine Ballbesitzphase, die hat so 2 Minuten oder so gedauert. Ja, und gefühlt war das gleich ein komplett anderes Spiel. Man dachte sich so, ach ja, krass, stimmt, so könnte man ja rein theoretisch auch spielen. Also ich muss sagen, mir persönlich war es ein bisschen zu riskant von Seiten des BVB. Ich verstehe den Ansatz, er ist auch gut gegangen. Er ging aber halt auch gut, weil der erste Angriff gleich drin war. Mhm. Und in der zweiten Hälfte, da hast du dann gesehen, mit Adeyemi gab es dann einzelne Kontermöglichkeiten, da gab es dann auch Raum, du hast gesehen, dass Leverkusen sehr viel aufwenden musste, um eben immer wieder gegen diesen tiefen Block zu laufen, also in der Spieltagswertung der Laufleistung liegen auf Platz 2, 3 und 4 Spieler von Leverkusen, nämlich Wirtz, Grimaldo und Xhaka, also die mussten unheimlich viel mit Ball am Fuß laufen, aber ich muss sagen, ich fand es schon sehr, sehr pragmatisch von Dortmund und klar, es ist nicht überraschend, weil wir wissen alle, mehr Erfolg, weniger sexy und so, haben wir schon auch schon alle 3 Millionen Mal gehört, aber das hätte schon leicht schief gehen können. Also ich weiß noch nicht, was ich von diesem BVB halte, muss ich sagen.
Ja, also ich habe es ja vor ein paar Wochen dann bei der TSG gemacht und in dem Spiel habe ich mich tatsächlich verabschiedet von schönem und beziehungsweise auch Entertainment-Fußball, ja, die ich trotzdem mit dem BVB auch verbinde. Ich habe mir gewünscht, dass sie mich mal wieder vom Hocker reißen. Was sie wirklich gut gemacht haben, war ja in der Champions League eben gegen Newcastle, speziell mit St. James Park, dort wirklich erfolgreich zu bestehen. Das war ordentlich, aber wieder so zurückzugehen. Auf der einen Seite denke ich mir, okay, es ist weniger Entertainment. Auf der anderen Seite, Edin Terzic steht immer in der Kritik, meiner Meinung nach auch zu Recht. Dennoch ist der Matchplan richtig gewesen, tiefer zu sein. Wenn man vergleicht, Pässe ins letzte Drittel bei Bayer Leverkusen ist im Schnitt, sind es 59 Pässe ins letzte Drittel, gestern 103, der BVB 31. So, natürlich, und das ist ein guter Punkt, es gibt immer Statistiken auf der einen Seite, aber was ist Thema Timing? Timing kannst du ja so nicht auswerten. Beim 1-0 von Rierson fand ich natürlich super abgelegt von Füllkrug, aber dieser Laufweg von Marco Reus macht das Ganze erst. Also Reus aus der Mitte spielt den Ball raus und bleibt dann in der Bewegung und zieht Raum auf für Füllkrug, dass er dann auch anspielbar ist. Und dadurch kommt die ganze Situation erst zustande. Und das wird aber nirgendwo gesehen, das wird nirgendwo beziehungsweise ausgewertet, dass dieser Laufweg so wichtig war. Ne? Also da ist schon logischerweise eine Idee dahinter. Wir alle wünschen uns einen etwas entertainigeren Matchplan beim BVB.
Felix, ja, vielleicht
ja,
auch.
Ich fand es schon irgendwie ein bisschen bedrückend, sage ich euch ehrlich. Ich finde irgendwie, dass der, also da habe ich das Gefühl gehabt, da war so ein bisschen die DNA einer Mannschaft oder eines Vereins, ist so ein bisschen, die ist mir ein bisschen abhanden gekommen. Und ich finde schon, dass es bemerkenswert ist, wenn man die Entwicklung dieser zwei Vereine anschaut seit, ja, den vergangenen 12 Monaten. Der eine eben unter Xabi Alonso mit einem Trainer und natürlich mittlerweile besserem Personal, aber jetzt auch keiner Mannschaft. Das Glauben, das darf man bei Leverkusen nicht vergessen. Diese Mannschaft ist ja nicht per se einfach automatisch ein Titelanwärter, sondern das ist schon eine Leistung des Trainers. Und auf der anderen Seite sehe ich eben eine Mannschaft, wo ja doch viel irgendwie, da fehlt mir sozusagen das Esprit-Konzept nach vorne einfach komplett. Also ich finde, das ist so eine total normale, langweilige und irgendwie auch nicht erfolgreiche Taktik, wenn man dann am Ende ehrlich ist, ne? Weil sie haben jetzt in diesen, gerade in den Spielen gegen die Top-Mannschaften der Bundesliga, gegen Bayern, gegen Stuttgart, gegen Leverkusen, waren sie ja per se jetzt nicht erfolgreich. Kann man jetzt nicht so sagen. Also dieses Unentschieden gestern ist der erste Punkt, den sie da holen. Und aus meiner Sicht war der auch durchaus glücklich, ne? Also und wenn der Spielverlauf ein bisschen anders geht und wenn sie ein bisschen effizienter sind, die Leverkusen, dann sieht der BVB da auch kein Land. Und deshalb ist es für mich auch keine Zukunft mit diesem weniger sexy, mehr Erfolg. Also ich sehe sie da ehrlich gesagt nicht auf dem Erfolgsweg, weil sie für mich zu wenig spielerisch entwickeln. Also das ist für mich kein Entwicklungsstatus so erkennbar. Aber vielleicht bin ich auch jetzt zu kritisch.
Ja, aber Emre Can hat es ja gestern auch schon gesagt im Nachgang, ne, dass eben defensiv war es okay, aber es ist offensiv einfach zu wenig Fußball gewesen. Es war keine Kritik am Matchplan, es war eine Kritik auch an den Jungs dann vorne, schlecht den Ball gehalten, nicht lange genug, um nachzurücken, um längere Ballbesitzphasen auch zu haben. Das wurde schon kritisiert und davon gehe ich auch aus, dass wir so defensiv maximal im Rückspiel nochmal sehen werden. Ja? Also ansonsten wird der BVB etwas offensiver wieder agieren.
Es sagt ja auch vielleicht mehr über Leverkusen aus als über den BVB, dass es eben so defensiv war. Wobei sich dann eben die Frage stellt, Sepp, warum hat Leverkusen dann dieses Spiel nicht gewinnen können? Die Chancen waren definitiv da, aber man muss auch sagen, zum Beispiel, also die Schussstatistik eindeutig pro Leverkusen, 23-6, 6-2 dann auch aufs Tor tatsächlich. Aber es war ja auffällig, Leverkusen hatte vor allem in der ersten Hälfte viele Schüsse von außerhalb des Strafraums, weil der Strafraum war ja eben dicht. Das heißt, viel von seinem Spiel hat der Leverkusen dann doch gar nicht umsetzen können. Wie haben sie dir denn gefallen?
Ja, genau das ist eben aus Trainersicht, wirst du, aus Xavi Alonso würde er sagen, ja, wir haben wirklich eine gute Leistung abgeliefert, denn wir sind weiterhin im Ballbesitz geblieben, wir haben es geduldig gespielt, wir haben es engmaschig gehalten, also immer wieder auch die kurzen Passwege zu haben, und trotzdem sind wir nicht so in dieser heißen Zone zum Abschluss gekommen, da müssen wir halt von außerhalb schießen, also deshalb, Die Torschussstatistik ist immer so eine Sache, wo du dann immer schaust, ja, von wo habt ihr denn geschossen? Ja, ich brauche ja die Position, ich brauche Expected Goals, wie viele Gegenspieler sind noch dazwischen? Ja, und das sagt deutlich mehr aus als die normale Torschussstatistik. Auf der anderen Seite, das habe ich schon ein, zwei Mal bei Boniface auch gesehen und das hat er selber auch angemerkt, das Verhältnis Tore zu den Chancen, die er hatte, die stimmt auch für ihn noch nicht. Mhm. Ja, und er braucht, ich sag mal, noch mal etwas mehr Zielwasser, um diesen Schritt in die sensationelle Kategorie zu machen. Das ist ein richtig guter Stürmer, der gute Bewegungen hat, der eine gute Übersicht hat, aber noch ein, zwei Chancen zu viel braucht.
Also 14 der 23 Schüsse waren von außerhalb des Strafraums, der Expected Goals wird 2,08 zu 0,61, sehr, sehr, sehr viele Flanken, 41, drei davon angekommen, allein Grimaldo hatte eine Quote von 0 aus 16, das hing aber auch damit zusammen, dass Flanken gut verteidigt wurden, also 12, glaube ich, wurden allein geblockt vom BVB, aber ein Element gab es noch, da kann man sich, glaube ich, aus Leverkusener Sicht ärgern, wenn du 16 Ecken hast, dann solltest du daraus schon mehr Torgefahr erzielen, als das Leverkusen gelungen ist, spricht natürlich auch wieder für den BVB. Aber ich glaube, das ist schon ein Spiel, wo Leverkusen im Nachhinein sagen kann, meine Güte, eigentlich müssen wir das gewinnen.
Ja, ja, aber was war denn noch?
Was war denn der Punkt mit den langen Ecken? Vielleicht habt ihr da eine These dazu. Also die habe ich nicht ganz verstanden, weil die kamen ja immer wieder so sehr auf den langen Pfosten gezogen. Das war mir ein Rätsel, was da der taktische Gedanke dahinter war. Der hat ja überhaupt nicht funktioniert nach der dritten Ecke. Oder?
Ja, also der Klassiker, wenn du schaust, wo sind die wirklich kopfballstarken Spieler, die zentral sind oder vielleicht sogar auf dem ersten Pfosten, dass wenn du einläufst, irgendwie versuchst, den zweiten Pfosten frei zu bekommen, um dort jemanden zu positionieren, aber das hat der BVB ordentlich wegverteidigt. Und auf der einen Seite sind wir so begeistert von Bayern 04 und auf der anderen Seite müssen wir sagen, hey, stopp, ganz entspannt, ja, also die machen das schon auch richtig gut und jetzt aber zu sagen, die müssen auch alles können, naja gut, also da wird auch Xavi Alonso sagen, meine Erfahrung sagt, da gibt's auch nochmal eine Delle in dieser Saison und es gibt noch viel, das sie lernen müssen, vollkommen fein, ich trotzdem bleiben sie bei mir Meisterschaftsfavorit.
Mhm. So, jetzt haben wir noch ein Thema, das müssen wir, glaube ich, kurz besprechen, sonst ärgern sich ganz viele Fans da draußen. Ich finde es aber ganz angenehm, dass wir es bisher aussparen konnten. Schiedsrichterentscheidung. Daniel Siebert hat gepfiffen, definitiv einer der besten deutschen Schiedsrichter und es gab, denke ich, vor allem zwei strittige Situationen an beiden Enden des Feldes. Eine ein bisschen prominenter, weil sich Edin Terzic sehr darüber aufgeregt hat, und zwar Adeyemi, der den Ball vorbeilegt an seinem Gegenspieler und dann direkt fällt. Dafür gibt es keinen Strafstoß. Er hat Tapsoba getummelt. Und auf der anderen Seite gab es ebenfalls keinen Strafstoß für Emre Can, der mit einem Bein den Fuß spielt und mit dem anderen Bein Palacios am Fuß trifft und ihn foult. Das Ganze noch im Strafraum. Da gab es auch keinen Strafstoß. Sepp, wie ist deine Meinung zu diesen beiden Szenen? Du hast ja auch ein bisschen Einblicke in die Arbeitsweise des VAR.
Ich wollte sagen, habt ihr ein Glück, dass ich da unten schon war. Zweimal sogar. Also einmal, das war im März diesen Jahres und dann eben vor zwei Wochen. Also vorab, ja, bevor da irgendwas, da wird höchst professionell gearbeitet. Da sitzt niemand zurückgelehnt im Stuhl, hat eine Pizza auf dem Schoß und ein Kaltgetränk und da läuft die Mucke irgendwo hinten dran. Ne? Das definitiv nicht der Fall. Das wird sehr professionell gearbeitet. Die Jungs kommentieren das Spiel mit. Ja, es besteht eine Sprechverbindung logischerweise zum Platz und dann kommst du irgendwann zu dem Thema, wann gehst du wirklich rein, denn der Chef ist ja auf dem Platz. Ja, und wann ist es wirklich eine klare Fehlentscheidung? Ich bin ein Freund des VR. Ich mag dieses System, dass die Unterstützung da ist, dass es aber weiterhin optimierungsfähig ist und dass es da eine bessere Kommunikation bedeutet. Das ist klar. Was wir aber nicht verhindern können, ist, dass Menschen, die eben in dieser Situation am Werk sind, Situationen unterschiedlich interpretieren. Und das wird immer so sein. Immer. Der Anspruch, dass mit dem VAR alles perfekt laufen wird und 100% Trefferquote sein wird, die habe ich gar nicht. Und auf die Situation, das war jetzt die lange Einleitung, deine 2 Minuten Einleitung habe ich dir jetzt geklaut vom Anfang. Ja. Und jetzt komme ich zu den Szenen. Ich sehe nicht Edin Terzic's Punkt, dass Adeyemi unten getroffen wird und dann diese Flugkurve ansetzt. Das ist für mich, das steht für mich in keiner Relation. Dass er sogar oben noch an der Hüfte getroffen wird, beziehungsweise am Oberschenkel, das ist schon für mich mehr ein Kontakt, der in die Richtung geht, ja, da schaue ich genauer drauf, das könnte einer sein. Das Problem ist tatsächlich, das hat Edin Terzic auch gesagt, bei Adeyemi, es ist immer Adeyemi. 1-gegen-1 Situation. Immer weil er mit so viel Dynamik kommt. Weil er aber auch gerne mal abhebt. Ja, das ist ein hausgemachtes Problem. Ich sehe es bei der Adeyemi-Nummer richtig. Ist eben nicht zu geben. Es ist hart, aber es ist jetzt keine klare Fehlentscheidung. Bei Charm finde ich tatsächlich, das ist ein richtiger Treffer. Der geht da durchs Bein. Also da war ich selbst erstaunt, warum es da kein Pfiff gab.
Ja, ich finde, dass du bei Can, ich habe nicht ganz verstanden, warum sie es nicht angeschaut haben, weil du hättest ja dann selbst darüber debattieren können, okay, kommt Palacios nochmal an den Ball, kann er das sozusagen, ist das noch ein Faktor, das kann man dann ja im Detail sich nochmal anschauen, aber es einfach so zu übergehen, da war ich ein bisschen überrascht, weil ich fand die Szene, also ich fand die auch deutlich klarer, wenn du so willst, als die Adeyemi-Szene und ich finde auch diese, also die Ausführung von Edin Terzic, die war mir auch zu emotional und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er jetzt irgendwie einen Grund sucht, um Adeyemi, der ja doch in den letzten Wochen immer wieder aus verschiedensten Gründen in der Kritik stand, auch mal sozusagen ganz massiv den Rücken zu stärken. Das hat er natürlich dann gleich sozusagen angenommen, die Gelegenheit. Aber ich fand auch, dass das, ja, er ist ein Spieler, der gern leicht fällt. Das kann man aber auch einfach, wer das nicht sieht, na, das ist wie bei allen Robben damals. Das wusstest du, das ist ein Faktor. Und das ist für Schiedsrichter natürlich so, dass die dann bei so einem Spieler genauer drauf schauen. Das ist auch okay. Und deshalb fand ich es ein bisschen überraschend, dass dann diese Schlagzeilen daraus entstanden sind, aus diesen beiden Szenen, weil letztendlich entweder du kannst beide geben, du kannst beide nicht geben, aber auf jeden Fall muss sich jetzt Dortmund nicht beschweren darüber, wie es gelaufen ist, aus meiner Sicht.
Also ein Punkt, den er zu Recht auch hat, ist, er vergleicht natürlich, was wurde gegen uns gepfiffen und was haben wir bekommen bzw. nicht bekommen. Wenn wir uns das Spiel, ich habe ja schon angesprochen, TSG, die Marius-Wolf-Nummer mit Arm oben, ist ja wichtig, was passiert denn dann im Nachgang? Ja, also da ist schon auch, das würde ich mir wünschen von den Schiedsrichtern, dass eine Begründung noch kommt oder beziehungsweise eine Auswertung, ja, die Entscheidung haben wir richtig getroffen, die war falsch. Einfach, dass es zukünftig keine Diskussionen mehr gibt, also sagen, ja, was war das bei der TSG? Ja, es wurde aber intern als falsch dann noch bewertet bei den Schiedsrichtern und damit würden wir es auflösen. Also insgesamt wünsche ich mir halt aus Schiedsrichterseite etwas mehr Kommunikation, einfach nur eine Begründung und vielleicht im Nachgang eine Auswertung, so wie wir es bei den Spielern und bei den Trainern ja auch haben.
Ja, also ich finde es aber trotzdem, ich merke, ich werde jetzt gerade sehr BVB-kritisch, wenn ich hier so weiter rede, aber ich finde es ein bisschen frappierend, dass in dem Verein schon sehr viele auch immer wieder, letzte Saison ja auch schon, sehr viel Zeit damit verbringen, über vergangene Schiedsrichterentscheidungen zu sprechen, wo ich immer sagen muss, ja, aber letztendlich, die passieren auf kurz oder lang meiner Meinung nach jedem Verein, keinem mehr oder weniger, das ist alles, das sind Detailentscheidungen, das ist wie Pfostenschüsse, ne? Kann sich auch nicht drüber beschweren, weil passiert irgendwann jedem mal und am Ende musst du halt irgendwie konstatieren, Freunde, ihr seid 7 bis 10 Punkte hinter den Tabellenführenden, da brauchen wir jetzt nicht über die Schiedsrichter reden und über sozusagen Details, die denn aus Hoffenheim spielen, naja, ne, das finde ich so ein bisschen, da geht es auffällig viel drum in der sozialen Aufarbeitung von Geschichten. Ja, aber da am so und so vielten Spieltag war ja auch mal, und das ist mir irgendwie, finde ich nicht sehr sympathisch. Ja.
Ich verstehe das, was du sagst, aber auch darin sieht man, glaube ich, den enormen Druck, unter dem Trainer einfach stehen. Das darf man nicht vergessen. Und wir dürfen nicht immer nur, wenn es schief geht, wenn mal jemand irgendwie einen Burnout hat oder öffentlich drüber spricht, wie schlimm es ist, wir sollten es nicht nur dann mit einbeziehen, sondern auch da. Man muss auch dazu sagen, die Emotionalität von Edin Terzic kam wahrscheinlich auch daher, weil er sich in der Art und Weise, wie es ihm erklärt wurde, nicht auf Augenhöhe behandelt gefühlt hat von Daniel Siebert. Und es gab noch eine weitere Szene, nämlich Palacios, der ein taktisches Foul spielt, dafür nicht die zweite gelbe Karte sieht, wo Edin Terzic sagt, also er wusste nicht, das hätte er tatsächlich wissen müssen, wenn, inzwischen ist es ja so, wenn dann quasi der Vorteil laufen gelassen wird, dann kannst du für ein rein taktisches Foul auch keine gelbe Karte mehr geben, außer es wäre quasi auch sonst ein gelbwürdiges Foul gewesen, aber nicht mehr für den taktischen Aspekt. Das heißt, Daniel Siebert hat sich da quasi für den Vorteil und gegen Gelb-Rot entschieden und Edin Terzic sagt aus seiner Sicht völlig zu Recht, für uns wäre gelb-rote Karte viel größere Vorteil gewesen als diese eine Chance, aber auch da ist es jetzt so, Außensicht, Innensicht. Außensicht des Trainers ist, gegen Hoffenheim wurde es so gepfiffen, da wird so gepfiffen, wir hätten lieber Gelb-Rot gehabt, weil er das alles im Kopf hat. Soll jetzt Daniel Siebert, bevor er da eine Entscheidung trifft, auf dem Feld nochmal kurz überlegen, ah Moment, ich glaube Gelb-Rot ist besser für die, ich pfeife das jetzt schnell ab, das funktioniert nicht. Das geht in Sekundenbruchteilen. Es ist trotzdem richtig, dass sich da Edin Terzic auch drüber ärgert, weil das kann man definitiv so sehen. Gelb-Rot wäre da drin gewesen, wenn es eben nicht Vorteilauslegung gegeben hätte. Aber das passiert eben. Aber deswegen, das wollte ich eben nochmal sagen, es kam aus dem emotionalen Zustand heraus von Edin Terzic. Es zeigt, wie groß der Druck ist und gleichzeitig aber volle Zustimmung zu allem, was du auch gesagt hast, Sepp. Mehr Kommunikation auch von Seiten der Schiedsrichter würde da helfen. Und ja, und das war Teil dieses Spiels und zum Teil nachvollziehbar, ja, zum Teil
nicht. Also ich habe aus den Gesprächen heraus, wenn ich ja im Stadion bin, mache ich mir immer wieder zur Aufgabe, ich will mit den Schiedsrichtern vorher sprechen. Ja, einfach nur ein Gefühl dafür zu bekommen, unten kurz Hallo zu sagen, was erwarten sie für ein Spiel. Und unisono sagen alle, das Spiel steht im Vordergrund. Es geht nicht darum, irgendjemand jetzt mit Gelb-Rot vom Platz zu werden, außer es ist ein triftiger Grund. Wenn wir das Spiel laufen lassen können, es geht uns um das Spiel, dann lassen wir das auch laufen. So, das ist der klassische Fall davon, dass der Schiedsrichter für das Spiel entscheidet und nicht für eine Mannschaft. Und das finde ich tatsächlich, das soll man positiv herausheben. Ja, ich verstehe Edin Terzic, aber es wurde für das Spiel entschieden.
Hat nicht auch gerade die Szene, vielleicht habe ich es falsch im Kopf, bei The Zone, ich weiß nicht mehr, wer das dann kommentiert hat, ehrlich gesagt, aber wurde nicht gerade die Szene auch rausgehoben als, oh, da hat er aber sehr gut weiterlaufen lassen, den Vorteil, und es wurde sozusagen explizit in dem Moment sogar gelobt, weil es ja auch wirklich eine große Chance daraus entstanden ist, oder eine gute Kontergelegenheit, deshalb ich fand es völlig gerechtfertigt, da weiterlaufen zu lassen, und das ist im Nachhinein. Und eine Entwicklung, die ich auch interessant finde, das wollte ich noch kurz ansprechen. Dadurch, dass ja jeder Trainer mittlerweile sein Tablet zur Verfügung hat, wo er jede Szene sofort nachschauen kann, ich habe das Gefühl, das ist total schädlich, weil die bewerten natürlich eine Szene auch aufgrund von ein, zwei Kameraperspektiven sehr, sehr schnell. Schauen sich die einmal an, rennen sofort zum Schiedsrichter und sagen dann, das ist jetzt, oder zum vierten Schiedsrichter und sagen, das ist jetzt hier doch Elfmeter gewesen oder das und das. Auch wenn du sie vielleicht nochmal kurz in Ruhe zwei, dreimal sehen müsstest, wissen wir alle, dass es während dem Spiel für einen Trainer unmöglich ist, ne? Und deshalb keine, finde ich, sehr hilfreiche Entwicklung, ne? Also das muss man schon auch sagen.
Wobei die Schiedsrichter ja den VAR dafür haben, ne? Also das sind ja über 20 ja. Kameraeinstellungen, die gleichzeitig dann nur im Hintergrund arbeiten.
Das ist halt interessant, weil die Macht der Sportcast-Regisseure, die ist dadurch größer geworden. Welche Zeitlupe spielst du wann ein? Da war es zum Beispiel, diese Palacios-Szene war super. Einmal sah es so aus, als wäre es gar nicht im Strafraum gewesen. Dann sah es so aus, als hätte er erst den Ball deutlich gespielt und ihn gar nicht so wirklich getroffen. Und dann hast du den klaren Treffer gesehen. In der dritten Zeitlupe war es dann so, dass man sich gedacht hat, oha, da müssen sie drauf gucken. Der VAR hatte das schon lange, weil die sind natürlich viel besser ausgestattet. Aber wenn du diese dritte Zeitlupe als erste Zeitlupe spielst, ey, dann steht aber da steht Xabi Alonso aber direkt beim vierten Offiziellen und sagt, also hier, jetzt guck dir mal und so weiter und so fort. Also Naja, aber wir werden immer drüber diskutieren können. Ich fand, wir haben es jetzt recht gut in alle Richtungen ausgearbeitet und bin gespannt auf das Feedback der Leute. Was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass es eine Punkteteilung war, dass damit Leverkusen weiter ungeschlagen ist in dieser Saison. In keinem Wettbewerb hat man bisher eine Niederlage erfahren, unter der Woche ja auch gegen Hecken 2-0 gewonnen. Deswegen bleibt Leverkusen Tabellenerster mit 35 Punkten. Der FC Bayern könnte mit einem Sieg gegen Union im Nachholspiel gleichziehen von den Punkten her. Für Leverkusen geht es jetzt weiter im DFB-Pokal, zu Hause gegen Paderborn und dann zum VfB Stuttgart, also gleich das nächste Spitzenspiel in der Liga. Und Dortmund hat jetzt schon 10 Punkte Rückstand auf Leverkusen, auf den Champions-League-Platz sind es Rückstand, 5 Punkte Vorsprung waren es. Das war das, was mich gerade rausgebracht hat, aber auf die Europa League wollen wir gerade mal nur nicht blicken für Borussia Dortmund. Es geht jetzt dann für Dortmund auch nach Stuttgart im DFB-Pokal und dann zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig, also auch da geht's weiter mit Spitzenspielen. Und wenn wir schon so oft über Stuttgart sprechen, dann lasst uns auch endlich über deren Spiel sprechen. Darauf warten alle VfB-Fans. Und ich sage euch, wir können dieses Segment gar nicht so lang machen, dass die VfB-Fans damit zufrieden wären. Hört es in VfB Stuttgart-Podcast an, liebe Leute, bevor ihr euch beschwert. Also, bis auf einige fehlende Treffer, die hätten noch fallen sollen, war es eine Machtdemonstration vom VfB gegen Werder Bremen. Das muss man so sagen. Stuttgart spielt mit Guirassy und Undav und dementsprechend treffen auch Guirassy und Undav. Guirassy Undav. Naja. Aber der Sieg hätte viel höher ausfallen müssen. Stuttgart hatte Chance um Chance um Chance. Was auch die Frage stellt, Felix, wir sind ja gerade auch mit dem Defensivansatz von Dortmund eingestiegen ins Spiel. Lass das mal hier auch so machen. Warum hatte denn Bremen so wenig entgegenzusetzen? Einer Mannschaft, die von der Tabellenregion her in der letzten Saison ja eher auf Augenhöhe mit Werder war. Jetzt gar nicht mehr.
Naja, wie so oft im Rasenfunk kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, welche Mannschaft ist daran schuld? Ne? Also ich würde das schon dem VfB relativ geben. Ne? Also ich könnte gleich noch über Werder Bremen reden, aber ich fand einfach den Ansatz vom VfB so spieldominant, so grundsätzlich darauf ausgerichtet, dem Gegner wenig Luft zum Atmen zu geben in jeglichen Situationen, sowohl ohne Ballbesitz als auch mit Ballbesitz, dass ich schon sagen muss, da waren jetzt nicht viele Bundesliga-Mannschaften, die gegen das Setting ein offenes Spiel gestalten hätten können. Also das fand ich schon sehr beachtlich. Und dann hast du halt, dann ist Werder Bremen da vielleicht offensiv ein bisschen zu limitiert im Moment. Ne? Weil du, wenn wir schon über Stürmerduos reden, dann merkst du natürlich, dass die Rolle neben Dutsch einfach immer noch so ein bisschen gesucht wird. Und da finde ich, ist einfach, da merkst du halt, dass sie von diesem Zweistürmer-Konzept kommen und keine wirkliche perfekte Lösung da im Moment haben. Wie sie da wieder zurückfinden. Und dadurch entstehen dann halt auch wenige Konterszenen, wenige Gegenszenen und beim VfB halt umso mehr Spielkontrolle, dadurch, dass sie sich ein bisschen darauf verlassen konnten, dass so richtig viel offensiv die Verwaltung steht und dann nicht kommen wird. Und ja, wie du sagst, fand ich sehr beeindruckendes Spiel und eigentlich ein Wunder, dass es nur 2-0 ausgeht. Genauso wie es eh ein Wunder ist, dass dieser VfB so viele Tore schießt, gerade auch diese zwei Stürmer da vorne und trotzdem ja noch so viele Chancen vergibt die ganze Saison über. Ne? Also das ist nämlich interessant, weil das ist eigentlich was, was sie aus dem vergangenen Jahr gar nicht zwingend abgestellt haben, weil da haben sie auch zig Torchancen vergeben. Nur mittlerweile erspielen sich einfach so eine absurde Menge an Torchancen, dass sie auch noch welche vergeben können und Dritter der Tabelle sind. Ne? Also das ist schon echt sehr beeindruckend.
Also volle Zustimmung dazu und aber auch Zustimmung zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Stuttgart hat Werder keine Luft zum Atmen gelassen. Ich fand wirklich, der Star dieses Spiels war das Pressing. Also das war unfassbar, wie viel Druck Stuttgart da gemacht hat. Und zwar, du hast es auch gesagt, in jeder Situation auf die Außenverteidiger Druck, auf die Sechser, wenn sie mal den Ball bekommen haben, Druck, auf Zetterer Druck, wenn auf ihn zurückgespielt wurde. Es wurde immer so angelaufen, wirklich perfekt, dass Zetterer nur noch in eine Richtung spielen konnte. Also sprich, du kappst das Spielfeld in der Mitte, das ist jetzt Textbuch-Pressing, das ist ja auch nicht kompliziert. Aber ist schon die Frage, ob das Undav und Guirassy als Doppelspitze genauso gut und diszipliniert ausführen wie als Einzelspitze, weil du dann manchmal aus einem anderen Raum anläufst. Wunderbar gemacht, dieses 4-2-2-2 hat super funktioniert. Und dann, genau so wie du es gesagt hast, selbst wenn sich Werder mal befreien konnte, die haben ja dann langen Ball geschlagen und so weiter. Am Anfang waren die langen Bälle immer, also es waren totale Verzweiflungsbälle. Manchmal war da quasi, also da hättest du Intentional Grounding hättest du im Football, hättest da ständig callen müssen, weil da war im weiten Umfeld keiner, der kein Passempfänger mehr tatsächlich. Und das wurde ja auch immer aus der Pocket herausgespielt. Aber jetzt geht es ein bisschen zu sehr ins Detail. Und später war es aber so, manchmal kamen diese Bälle dann sogar an. Aber weil Stuttgart gesehen hat, dass man in Gleichzahl hinten verteidigen kann, sind die irgendwann offensiv geblieben. Ich fand es fast auch sogar ein bisschen zu offensiv. Ich glaube, das ist was, was Sebastian Hoeneß in der Spielanalyse wahrscheinlich sieht und dann seinen Leuten sagt, also ja, das lief alles wunderbar. Es stand übrigens 1-0 bis zur 75. Minute und dem Strafstoß, der dann das 2-0 gemacht hat, könntet ihr bitte auch wieder in die Rückwärtsbewegung gehen. Weil Stuttgart ist nämlich so, mit 6 Spielern standen die immer offensiv und hinten haben es die 3 einfach noch verteidigt, 3+1, kam dann immer noch einer mit dazu, das hat dann gereicht, weil Werder da auch wirklich nicht gefährlich genug war, erst mit Ginma hatte dann man so ein bisschen Geschwindigkeit, da konnte man auch mal hinter die Kette kommen, vorher war daran nicht zu denken, aber total interessante Dynamik dieses Spiels, weil eben Stuttgart so an sich selbst dann immer stärker wurde, fast ein bisschen leichtsinnig wurde und trotzdem dann so offensiv gespielt hat. Man hatte 306 Pässe in der gegnerischen Hälfte, Werder hatte nur 150 in der gegnerischen Hälfte. Also allein da siehst du schon, das ist ein Unterschied wie Leverkusen gegen Dortmund. Weil Leverkusen hatten wir das auch, 307 Pässe waren es da im Angriffsdrittel und 140, die der BVB mit Ziel, nee 70, die der BVB mit Ziel Angriffsdrittel hatte. Also jetzt nicht direkt vergleichen, einmal Hälfte, einmal Angriffsdrittel, aber ihr merkt die Tendenz, liebe Hörerinnen und Hörer. Total interessant und gleichzeitig kann man Werder aber auch kaum Vorwurf machen, weil da hätten so viele Teams Probleme mitgehabt mit diesem VfB.
Ich finde vor allem, dass das beim BVB so, beim VfB, fantastischen Vier, liebe Grüße, das ist so ein extrem nachhaltiger Druck ist. Also, das ist, dass die schaffen, dass sie ihn relativ lange im Spiel durchziehen, während du ja oft bei Mannschaften, die ein relativ offenes Pressing spielen, diesen Effekt hast, dass er nach 40 Minuten mal nachlässt. Das hattest du ja auch beim VfB letzte Saison.
Das ist so, wie du dir wünschen würdest, dass der BVB spielt. Jetzt gib's doch zu.
Ja, absolut. Absolut. Nein, und das hattest du ja bei den Stuttgartern, sag ich so, auch letzte Saison dauernd, dass du diese extremen Spielphasen hattest, ja, wo es teilweise total gut funktioniert hat, teilweise dann 20 Minuten lang nicht. In den 20 Minuten gab es 2 Gegentore und schon hast du das Spiel verloren. Und das schaffen sie halt im Moment, dass sie es relativ nachhaltig machen. Ich glaube, mit Ausnahme des Heidenheim-Spiels, wo sie ja verloren haben, in Heidenheim, da war es ein bisschen, da haben sie sich ein bisschen sozusagen in diesen alten Rhythmus der Spielphasen zurückfallen lassen. Aber sonst finde ich es sehr beachtlich und auch gestern, ich meine, das war bei da war vielleicht in der Endphase für Werder ein bisschen was da, aber auch das war vernachlässigbar. Und ich finde es ein bisschen schade, dass wir auch dann nach dem Spiel ja doch relativ viel gehört haben über diese Szene, die, glaube ich, zum 2-0 geführt hat, mit Führich, der sozusagen nach einer Verletzung von der Seite reinläuft. Meine Güte, ne? Also das Spiel könnte 5-0 ausgehen für Stuttgart. Und dann redet man ewig lang drüber, dass Werder Bremen ein Tor sozusagen bekommen hat, weil der Spieler reingelassen wurde. Also die Szene war völlig in Ordnung und das finde ich auch total fein, so das zu managen. Oder seht ihr das anders?
Naja, also unglücklich ist es schon, dass Bastian Danker da eben Führich erlaubt, den Platz zu betreten, als Zetterer diesen Ball spielt. Und es ist nicht überraschend, dass Zetterer diesen Ball spielt, weil er wurde von der anderen Seite angelaufen. Er konnte nur noch in diese Richtung spielen. Zetterer spielt diesen Ball aber auch so ungenau, dass er genau zu Führich kommt. Dann gibt es den passenden Strafraum, so entsteht der Strafstoß, also für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht gesehen haben. Also aus Bremer Sicht verstehe ich das total, dass man sich da ein bisschen aufhängt, weil da musst du nicht drüber sprechen, wie chancenlos man ansonsten war. Dass es jetzt auch dann quasi so einen großen Widerhall in den Medien hat, so funktioniert das vielleicht, ich weiß es nicht, müssen wir hier ja nicht kopieren. Ich finde auch, dass es unglücklich war, dass es aber einer von mehreren Fehlern auch von Zetterer tatsächlich war. Also dieser Ball war schlecht gespielt, beim 0-1 sah er schlecht aus, er sah auch beim vermeintlichen 0-2 schlecht aus, wo Gerassi das dann aber wegen Abseits nicht gezählt hat. Da hat auch Zetterer einen Fehler gemacht. Das ist natürlich schon ein Thema, und da will Ole Werner nicht drüber sprechen, wenn man ihn nach der Torhüterfrage stellt, da fragt er dann, ja, wie oft würde mich das noch fragen? Naja, vielleicht so lange, bis einer von denen richtig das Spiel spielt, wäre mal ein Vorschlag so von meiner Seite. Also da, finde ich, steckt schon ein Thema drin, aber Werder hätte dieses Spiel so oder so verloren. Ich meine, Werder muss sich schon die Frage stellen, wie man das jetzt gefixt bekommt, innerhalb von wenigen Wochen, was da bei Werder schiefläuft. Also zum Beispiel, du hast gesehen, Mitchell Weiser. Ich will mich nicht zu sehr an Körpersprache und so weiter aufhängen, aber es fällt doch auf über die letzten Wochen hinweg. Es läuft etwas gegen ihn, Foul, Fehlpass, Pass kommt nicht an vom Mitspieler zu ihm und er ärgert sich so wahnsinnig. Und man kann das natürlich positiv deuten, er will auf jeden Fall und er will ja definitiv auch. Aber ich würde trotzdem jetzt mal so allumfassend die These in den Raum stellen, er ist nicht auf dem Peak seiner Leistung und dann fehlt halt Werder ein ganz, ganz wichtiges Element aus der letzten Saison. Diese Asymmetrie auf den Flügeln funktioniert nur, wenn Weise richtig gut spielt. Tut er derzeit aber nicht. Und dann hast du eben auch jemanden wie Schmid, wie Bittencourt, die in guten Spielen, vor allem in Heimspielen, richtig, richtig toll spielen, gefunden werden, in den Halbräumen aufdrehen können, ins Dribbling gehen, wahnsinnig viel den Ball auch tragen, nicht zu sehen in einem solchen Spiel. Und dann hast du als letztes Mittel noch, um ins Angriffsviertel zu kommen, den langen Ball auf Dux. Und die Abstimmung von Dux und Boré hast du schon thematisiert. Das sind aber auch Sachen, die eigentlich fixbar wären. Also Boré steht auch manchmal überhaupt nicht auf den zweiten Ball, wo man sich denkt, ja, Moment mal, also, hä? Was hast du denn erwartet, wie ihr spielt? Du spielst jetzt bei Werder, so wird hier manchmal von hinten rausgespielt mit dem langen Ball auf Dux und dann musst du so stehen, dass er ihn ablegen kann. Entweder am liebsten vertikal, vielleicht aber auch zurück. Also das sind, finde ich, so drei Ebenen, an denen muss Bremen dringend arbeiten, denn auch wenn man in diesem Spiel wahrscheinlich auch mit anderen Faktoren nicht gewonnen hätte, kommen ja jetzt Spiele, die man gewinnen sollte. Man spielt jetzt zu Hause gegen Augsburg zum Beispiel, dann in Gladbach und man wird auch noch auswärts in Bochum spielen in diesem Jahr. Also das sind Themen, da sollte man sich, glaube ich, drauf konzentrieren bei Werder. Und alle VfB-Fans schauen sich einfach in Endlosschleife diese ständigen Doppelpässe zwischen Guirassy und Undav an, die eigentlich ja fast schon zu viel waren. Also irgendwann könnt ihr auch mal schießen, Jungs.
Wobei, ich fand es ja schon noch beim BVB. Was ist denn heute los?
Das ist ja Wahnsinn.
Ich fand schon beim VfB auch interessant, dass manche von diesen Umstellungen oder von dieser Doppelspitze profitiert haben, andere aber auch nicht. Also ich fand zum Beispiel Chris Führig in einer etwas veränderten Rolle, die nicht ganz so hat er nicht ganz so funktioniert wie im bisherigen Verlauf der Saison. Andererseits Silas auf der anderen Seite, der vielleicht nicht die beste Saison spielt bisher, hat auf einmal total gut funktioniert in der Rolle. Fand ich auch irgendwie spannend zu sehen, dass sozusagen, ich glaube sowieso, dass du immer irgendwas aufgibst durch so eine Umstellung auf Doppelspitze, dass du irgendjemand anderen da ein bisschen aus dem Tritt bringst. Und die Doppel-6 hat genauso funktioniert, aber die Außenspieler hatten veränderte Rollen, mit denen sie ein bisschen unterschiedlich umgegangen sind. Und das wäre jetzt auch für mich die Frage, ob du jetzt dauerhaft mit Guirassy und Undav spielst, ob du eigentlich damit rechnen musst, dass Guirassy in einem Monat nicht mehr VfB-Spieler sein wird. Nicht BVB-Spieler, VfB-Spieler, jetzt habe ich es richtig gesagt. das ist so ein bisschen die Frage, ob du dann irgendwann pragmatisch sagst, naja, ich muss eigentlich den Undav schützen und ich muss den spielen lassen. Oder
du lässt die besten Spieler spielen. Es war quasi vorher schon die Entscheidung.
Danke, Franz Beckenbauer.
Aber wenn die so miteinander harmonieren, warum solltest du als Trainer jetzt, also diese ganzen Szenarien, das ist so ein typischer Journalistenblick. Was ist im Winter, sollte Guirassy weg sein? Ja, das könnte wichtig werden im Winter. Dann reden wir doch dann drüber, wenn es dann passiert. Da müssen wir doch jetzt nicht 4, 5, 6 Wochen vorher.
Ich bin doch Journalist, Max.
Ich weiß. Aber so kann ein Trainer nicht denken.
Wie bei der Eintracht auch vor der Saison, ne? Also dann könntest du ja Kolumbiani nicht rausnehmen, sondern du lässt ihn so lange spielen, bis er dann weg ist und beschäftigst dich natürlich im Vorfeld schon mal mit einer Möglichkeit, aber du lässt die Mannschaft nicht wissen, du lässt sie auch nicht spüren, sondern solange er da ist, wird gespielt. Natürlich reden wir über die Jungs da vorne, aber wir müssen auch sagen, was die beiden Sechser plus die Innenverteidiger, was die für eine Konstanz haben in dieser Saison. Waldemar Anton, hinten, Nübel, ja. So wichtig für diese Mannschaft.
Ja.
Ein ruhiger Typ, der nächste Woche mache ich Stuttgart im Stadion gegen Leverkusen, sensationell, freue ich mich sehr drauf. Max, vielen Dank für die Analyse, spoiler ich jetzt schon mal, die ich dir klauen werde, es wird Pressing werden. Ja. Verkaufe ich natürlich als meine Idee.
Ja, logisch.
Natürlich
nicht. Ich bin auch der Einzige, der es gesehen hat, dass die gut gepasst hat, genau. Da bin ich mir ganz sicher.
Aber Nübel ist jemand, der mit seiner Erfahrung, der hat ja schon so viel gesehen, so viel mitgemacht, wirklich eine Ruhe ausstrahlt in der Kabine. Plus Zagadou, der fit bleibt, ja. Weil im Anton daneben dran ist ein super Duo. plus Karasor, finde ich, der auch nochmal diesen Schritt gemacht hat, einfach unter Hoeneß noch professioneller Fußball zu spielen, also im richtigen Moment rauszuschieben ins Pressing, im richtigen Moment das Kommando zu geben und nicht auf gut Glück, das, was er vorher immer so gemacht hat, so ein bisschen Intuition, jetzt noch mit mehr Plan. Und daraus können die Jungs da vorne frei sein, weil sie wissen, die da hinten, die räumen erstmal alles weg. Ja? Ja. Außenverteidiger lasse ich da auch erstmal raus, weil da stehen vier. Wenn einer sich einschaltet, ist es ein 2+1, okay, die können erstmal verzögern. Plus, du hast einen Keeper, der wirklich von hinten heraus eine Ruhe ausstrahlt. Das geht beim VfB immer wieder mal unter. Ja, das ist so wichtig. Das ist eigentlich so die Sebastian Hoeneß Arbeit, finde ich. Da hat er mit seiner Ruhe, mit seiner Ausstrahlung, das ist die eigentliche Arbeit, von diese Stabilität zu schaffen und die Jungs vorne dürfen machen.
Nee, du hast genau das, was sie beim FC Bayern immer gesucht haben und suchen, eine Achse. Vom Torwart über die Verteidigung ins Mittelfeld und zum Sturm. Und das ist eine Viererachse, die einfach funktioniert. Und alles drumherum kannst du dann basteln und machen lassen. Aber diese Mittelschiene ist einfach da. Und das ist, wie du sagst, echt beachtlich. Und man darf ja immer nicht vergessen, dass die einfach viele Spieler verloren haben vor der Saison. Ne? Also die haben ja trotzdem mit Wataru Endo das Herz und die Niere sozusagen gleichzeitig irgendwie abgeben müssen. Ja? Und das ist schon echt beeindruckend.
Ja, das vergessen auch gerne alle VfB-Fans, die jetzt sämtliche ExpertInnen, die vor der Saison den VfB schlecht getippt haben, an den Pranger stellen wollen. Also könnt ihr natürlich gerne machen. Auch ich habe den VfB viel zu schlecht eingeordnet. Aber ja, da wurde halt Endo rausgenommen. Hätte mir jemand von euch gesagt, dass Karasor in dem Spiel bei 55 Pässen eine 100% Passquote hat, 5 abgefangene Bälle, 3 klärende Aktionen, 1 gewonnenes Tackling und die einzige Aktion im kompletten Spiel, die nicht funktioniert hat, statistisch gesehen, war ein verlorenes Tackling in einem Bereich, der völlig ungefährlich war für den VfB. Also das hätten nicht mal die größten VfB-Fans, glaube ich, so antizipiert. Genießt es und freut euch auf die Anpassungen auf den Flügeln. Ich fand das, was du gesagt hast, sehr richtig, Felix. Also Silas deutlich aktiver als Führich. Das hatte meiner Meinung nach aber auch damit zu tun, wie Stenzel und Mittelstädt quasi unterstützt haben. Das macht Mittelstädt immer ein bisschen anders. Ich finde, Mittelstädt hätte in die Halbspur gehen müssen. Dann hätte Führich die Breite geben können, weil du dann genau in die Fünferketten-Schnittstelle reinkommst. Das hat er aber nicht so oft gemacht. Der ist oft breit geblieben. Die standen dann oft auf einer Linie. Deswegen war es, finde ich, für Führich schwieriger. Und Stenzel bleibt ja tief, weil sie ja eher dann so eine Dreierkette spielen im Ballbesitz. Also so fast ein bisschen tiefer auf jeden Fall als Mittelstädt. Und das ist eine ganz leichte Anpassung, das kann Sebastian Hoeneß machen. Das könnten wir vielleicht jetzt dann schon im DFB-Pokal sehen gegen den BVB. Dann stimmt es endlich, der BVB spielt gegen den BVB. Freuen wir uns drauf, sind wir mal gespannt, welcher BVB gewinnt. Danach Heimspiel gegen Leverkusen mit Sepp Kneiße in der Analyse, also klare Sehempfehlung. Das sind die nächsten beiden Partien für Stuttgart, die jetzt schon so viele Punkte haben oder mehr Punkte sogar als in der Saison 2018-2019. 30 sind es nämlich, eine unfassbare Saison. Es geht dann übrigens nach dem Leverkusen-Spiel noch zum FC Bayern. Also Stuttgart hat jetzt einfach Festwochen. Man ist in der richtigen Phase in perfekter Form. Da können wir uns alle drauf freuen. Für Werder Bremen sieht es ein bisschen anders aus. 11 Punkte hat man, damit 2 Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz und jetzt eben das Heimspiel gegen den FC Augsburg. Ich habe es schon angesprochen. Das könnte natürlich interessant werden. Interessant war auch das Aufeinandertreffen am Sonntag zwischen Mainz 05 und dem SC Freiburg und der Arbeitstag von Michael Gregoritsch, nachdem er Olympiakos Piräus fast im Alleingang abgeschossen hat, wie man sagt, ein Hattrick beim 5:0-Sieg unter der Woche. Der Arbeitstag von Michael Gregoritsch gegen Mainz, der sah ungefähr so aus, linker Pfosten, rechter Pfosten und dann endlich hat er ins Tor getroffen. Peu à peu hat er sich immer mehr herangepirscht an seinen ersten Treffer in dieser Bundesliga-Saison. In der 69. Minute war es soweit, Freiburg führt mit 1:0 und Sepp, das war dann auch das Endergebnis, denn Mainz konnte trotz vieler Chancen, trotz vieler Dinge, die auch gut funktioniert haben, kein einziges Mal ins gegnerische Tor treffen. Wie würdest du denn das jetzt aus Sicht beider Teams bewerten? Wir haben so ein bisschen gerade bei Mainz ein Auseinandergehen zwischen Leistung und Ergebnis.
Ja, Martin Schmidt hat es im Nachgang gesagt, das ist ein unverdienter Sieg für Freiburg. Ich mag diese Formulierung einfach nicht. Ja? Wenn jemand gewonnen hat, hat er verdient gewonnen. So, er hat irgendwas einfach im richtigen Moment, in einem Moment besser gemacht als der andere. Und deshalb ist es für mich dann verdient. Wir können darüber sprechen. In diesem Fall sind wir dabei bei Torschüssen. Wenn wir uns Torschüsse innerhalb des Strafraums anschauen, die Mainzer 18, die Freiburger 9, Expected Goals 2,38 bei den Mainzern, 0,92 ja, bei den Freiburgern. Und dann stehst du da und sagst, okay, 0-1, was machen wir jetzt damit? Und wir haben erneut kein Treffer zu Hause, es sind wenig Treffer, ich glaube 6 in 5 Spielen mhm. in 5 Spielen oder so. Zu Hause, das ist zu wenig. Das ist, Ajorg hat ganz am Anfang eine super Kopfballsituation, bringt da super aufs Tor. Atubolu sensationell reagiert, war recht zentral, klar, muss er auch haben, aber aus der Distanz gut reagiert. Ajorg auch nochmal in der zweiten Halbzeit, eigentlich im leeren Tor, fällt rückwärts im Rückwärtsfallen. Das musst du irgendwie über die Linie bringen. Und auf der anderen Seite, Gregoritsch hat es einfach über die Linie gebracht. Das war ein sehr schöner Treffer. Bei den Freiburgern gab es bei uns, als wir die Aufstellung bekommen haben, wussten wir nicht genau, wie treten sie denn an. Ja, also machen sie eine klassische Viererkette, gehen sie doch in eine Dreierkette, geht Makengo dann eher auf die linke Innenverteidiger oder Halbposition, spielt er ja oft bei der U23. Aber dann war es eben das 4-4-2 mit Röhl, der nach vorne schob, eben neben Gregoritsch, und dann ein klassisches 4-4-2. Noah Weishaupt und Makengo dann über die linke Seite, die mir sehr gut gefallen haben. Also ich habe Christian Streich letzte Saison schon als mit dem modernsten Trainer Europas betitelt, weil Freiburg einfach alles kann. Sie können jede einzelne Spielphase, sie können umschalten offensiv, sie können umschalten defensiv, außer in dieser Saison, da haben sie zu viele Gegentore nach Kontern. Aber sie können Positionsspiel, sie können Pressing, sie können Offensiv-Pressing, Mittelfeld-Pressing, defensiv stehen. Alles auf einem wirklich ordentlichen Level. Ja, nicht außergewöhnlich, da ist kein Starspieler drin und trotzdem machen sie das aus einem konstant guten Level. Und es ist für mich eine Freiburger Saison, die einfach normal ist. Es ist keine schlechte Saison, ganz im Gegenteil. Es ist einfach eine normale Freiburger Saison. Die kommen mir dazu schlecht weg aufgrund der letzten Jahre. Einfach nur. Und bei Mainz, da sehe ich es ein bisschen anders. Da sehe ich tatsächlich, da ist so viel Qualität mit dabei. Sie haben es auch wirklich probiert. Gruder, sensationeller Kicker, der so viel Spaß macht, und lasst ihn auch gerne weiter so zocken. Er provoziert, er verliert Bälle, auch mal etwas einfach, aber er wird den Mainzern zukünftig einfach wieder Punkte liefern durch dieses Freche, durch dieses Unbekümmerte, gerne in Unterzahlsituationen zu gehen. Ich mache jetzt einfach die längere Analyse, sorry, ich ratte jetzt einfach durch, das habe ich noch so im Kopf, wenn ich das Spiel gemacht habe. Ja, die große Thematik ist ja mit Jan Siebert, was passiert denn da? Ja, und das beschäftigt schon auch eine Mannschaft. Ich finde aber in dem Fall tatsächlich, wenn wir uns so die Entwicklung anschauen, positiv. So, alle wollen arbeiten zusammen. Das bedeutet, sie müssen Leistung liefern und bis auf die Tore machen sie es eigentlich. Ich finde, dass die taktische Variante im 4-2-3-1 in der gegnerischen Hälfte anzulaufen und dort ins Pressing zu gehen, vollkommen in Ordnung. Sobald sie merken, wir kommen nicht in Zugriff und es geht Richtung eigene Hälfte, ist es meist Tom Kraus, der sich in die Viererkette fallen lässt. Und da hast du ein 5-4-1. Ja, und da war es dann teilweise sogar 5-3-2. Aber eine Kompaktheit. Hm. So, und das finde ich, ist ja schon mal eine Weiterentwicklung. Ja, um zu schauen, was kannst du für eine Mannschaft machen, die gerade gebeutelt ist und trotzdem auf den Platz geht und sagt, wir haben einen taktischen Plan, an den glauben wir, und da könnten wir auch dem Gegner wehtun.
So viele Punkte, an die man ansetzen kann. Also erstmal würde ich die Petition aufrufen, versteht die Freiburger Fußballschule endlich als dieses Wort, schickt alle in die Schule zu Christian Streich. Kann der nicht einfach irgendwann im März mal so 10 bis 15 Trainingseinheiten mit der deutschen Nationalelf bekommen, dann bringt er ihnen einfach alles bei, und da kann ja dann wegen mir Julian Nagelsmann gerne drauf aufsetzen, aber ansonsten, also wann wird Christian Streich der Bundestrainer, den wir alle brauchen? Gib ihm 2 Jahre mit jeder Nationalelf und danach sind die, dann können die nämlich wirklich alle Phasen und nicht nur so, wie es jetzt ist, dass sie manche Phasen beherrschen. Aber um jetzt kurz nochmal bei Mainz zu bleiben. Also das fand ich einen interessanten Aspekt. Das ist so ein bisschen was Vintage-Fußball, weil wir zweimal einen abkippenden Sechser hatten. Eben einmal Tom Kraus auf Mainzer Seite und auf der anderen Seite war es Niklas Höfler, der sich immer wieder hat abkippen lassen. Und bei beiden war es dann auch so, das, was du damit erreichen willst, nämlich, dass du im Aufbau deine Ruhe hast gegen das Pressing, Das wurde dann auch geschafft, weil eben beide sind jeweils mit 2 angelaufen, Gregoritsch und Röhl, und auf der anderen Seite waren es Ajorg und Lee. Und die haben dann immer gemerkt, ah, jetzt stehen wir gegen 3 plus Torhüter noch, okay, jetzt lassen wir uns fallen. Also es hat immer genauso funktioniert, wie du es haben willst. Aber bei Mainz ist, glaube ich, wirklich das größte Thema, wann ist Onisivo wieder so fit, dass er durchspielen kann? Weil ich möchte nicht persönlich gegen den Spieler sagen, aber Ludovic Ajorg, er lässt einfach zu viele Chancen liegen. Und es ist halt nicht so wie bei Boniface, dass er davon 6 bekommt pro Spiel, sondern er kriegt halt nur 3. Und wenn er das leere Tor nicht trifft, wenn er den Kopfball nicht macht, Mainz hatte in beiden Hälften eine perfekte Anfangsphase. In der ersten Hälfte in den ersten 20 Minuten 7:0 Schüsse, in der zweiten Hälfte in den ersten 20 Minuten 6:1 Schüsse. Dann musst du dann daraus auch Tore erzielen können, damit Freiburg reagieren muss. Und das, finde ich, ist eigentlich so das größte Manko aktuell bei Mainz, was aber schon zeigt, wie viel sich wieder verbessert hat jetzt tatsächlich in den letzten Wochen.
Ja, genau, stimme ich dir 100% zu. Er kommt ja in ein, zwei Situationen, die muss er dann machen. Ich bin tatsächlich gespannt, wenn Onisivo und Johnny Burkhardt fit sind. Wie läuft das dann eben? Wenn Johnny Burkhardt nach der Pause im Januar wieder hoffentlich bei 100% ist, wer wird denn auch rausgelassen? Also wenn du dann Gruder hast, wenn du Marco Richter hast, Lee, eigentlich ein super Pressing-Spieler, der gegen den Ball so wertvoll ist. Eigentlich müsstest du ihn ja schon fast opfern, müsstest jemand anderes auf die Zehner-Position stellen, Burkhardt dann wieder rein und vorne Onisivo für Ajorg. Hey, super, das ist ein super Aufgebot. Mhm. Aber da sind halt 4 auch vorne, die dir ein Spiel entscheiden können, jetzt nicht die absolute Lust auf Defensivarbeit haben. So, das ist jetzt einfach mal. Ja. Und da fehlt dir, einen bräuchtest du davon, der wirklich noch hart arbeitet gegen den Ball. Johnny Burkhardt läuft immer wieder an, keine Frage, ist sehr, sehr intensiv, aber ihn brauchst du im Offensivspiel. Tatsächlich glaube ich wirklich daran, dass nach der Rückrunde, dass da deutlich mehr Tore kommen werden, denn die Langzeitverletzten, eben unter anderem dann Johnny Burkhardt, der jetzt wieder zurück ist, da schaut der Kader auch wieder anders aus. Ja? Ja. Aber aktuell ist es schon besorgniserregend. Ne? Viele machen viel, aber es kommt halt noch nicht so viel bei rum.
Ja, ich meine, wenn ich tippen würde, würde ich sagen, es wird in der zweiten Saisonhälfte öfter so werden, dass durch Einwechslung Mainz nochmal ein Spiel drehen kann, weil du dann eben einen bringen kannst gegen eine etwas müde gelaufenere Defensive, der dann eben so ins 1 gegen 1 geht und so weiter und so fort. Aber mich würde mal deine Meinung noch zu Marco Richter interessieren, weil ich selber ein total ambivalentes Verhältnis zu ihm habe. Ich sehe den Wert, den er hat für Teams, weil er eben mit Dynamik in Aktionen geht, weil er auch manchmal Sachen macht, die dem Gegner einfach hart auf den Nerv gehen. Ich sehe aber halt auch ich sehe einfach so ein bisschen das Mamouche-Problem. Zu viele Schüsse, die er nicht hätte nehmen sollen. Und zu viele Pässe, die er doch nicht gespielt hat, weil er lieber ins Dribbling gehen wollte. Wie siehst du ihn?
Also, wenn du einen Pressing-Spieler vorne noch haben möchtest, gut, Onisivo läuft natürlich auch wie ein Bekloppter immer wieder an, ne? Um Gottes Willen. Aber dann ist es Marco Richter, der wahrscheinlich auf der Bank landet. Denn, wie du sagst, er braucht zu viel in so einem Spiel gegen Freiburg. Da wünsche ich mir, dass er der Gamechanger ist, dass er der Unterschiedsspieler ist. Er hat die Fähigkeit dazu, aber da waren zu wenig Aktionen. Wurde er dann auch ausgewechselt. Gruder hat da für mich einfach mehr gemacht. Er ist öfter in die Halbspur, wirklich auch mit Tempo gedribbelt. Er versucht, Gegner zu ziehen. Er weiß, zwangsläufig ist er in Unterzahl, aber er versucht trotzdem irgendwas. Und das war mir bei Marco Richter zu wenig. Ich glaube tatsächlich, dass da es eng werden könnte, weil er bis dato nicht eben in diesen wichtigen Spielen, wenn es gut läuft, ist alles gut. Keine Frage, aber in so einem Spiel, da hätte ich mir gewünscht, dass Marco Richter nochmal diesen Unterschied macht, aufgrund natürlich auch schon der einen oder anderen Erfahrung, die er in der Bundesliga gesammelt hat.
Keinen Unterschied hat gemacht, dass Robin Zentner verletzt ausgefallen ist, Batz mit einer guten Partie im Tor, und dann, um nochmal den Blick auf Freiburg zu lenken, also im Mittelfeld hatten wir das ewige Duell zwischen Höfler und Barrero, die haben sich so richtig gegeben, fair, unfair, es ging hin und her, aber was war denn jetzt dann für dich so, was waren die Faktoren, dass Freiburg dieses Spiel gewinnen konnte, also außer, dass sie alle Dinge gut machen und dass sie Gregoritsch hatten, der irgendwann getroffen hat?
Also zum einen, gut, Matze Ginter musste ja recht früh runter, war übel, ja, das Manuel Gulde kam dann rein. sie haben schon auch Chancen zugelassen. Atubolu mit einem sehr, sehr guten Spiel. Mhm. Hat die Freiburger wirklich damit auch Geld. Ich weiß nicht, ob ich da schon eine Kategorie vorwegnehme.
Das entscheidest nur du, später
dann. Das entscheide ich nur ich. Ja, aber ich kann sagen, dass das wahrscheinlich mein MVP auf Freiburger Seite sein wird. Was haben sie gut gemacht? Ich finde, dass dieses Wechselspiel Gregoritsch dann und Röhl sehr, sehr gut funktioniert hat. Ja, Röhl, der trotz Körpergröße eine Dynamik hat, einen sehr guten ersten Kontakt. Immer wieder auch, die finde ich schon erfahren, auch Fußball spielt und den Ball ja, ich sag jetzt, es ist ja ein Assist, kommt von der Schulter, ja, ob das jetzt so 100% gewollt war, was waren das bitte für eine Rakete, die der immer wieder eingeworfen hat, das sind wirklich sensationelle Vorarbeiten eigentlich, das sind ja schon die Assists an sich, nach einem Einwurf so weit reinzuwerfen und dann war es ein einstudiertes Ding. Aber Röhl hat so gut gearbeitet, um Gregoritsch herum immer wieder auch anspielbar zu sein, dass den Freiburgern eine Ruhe, auch immer wieder Entlastung gesorgt hat und tatsächlich über die letzten Wochen, ich finde Eggestein einfach mit der wichtigste Spieler im Freiburger Mittelfeld. Wir reden immer über Chico Höfler, der das sensationell macht, keine Frage. Aber Eggestein geht das so ein bisschen unter. Der gibt dir die Balance. Er hat versäumt, es zwei, dreimal besser aufzudrehen. Er hätte mit einer offeneren Körperstellung, glaube ich, noch schneller die Spielfortsetzung spielen können. Ist auf Nummer sicher gegangen, aber gibt dir dadurch immer wieder Stabilität.
Aber absolut. Und dann hatten wir eben die Einwürfe von Sedilla, die waren heute oder gestern die besseren Standardsituationen für Freiburg in Abwesenheit von Grifo. Da hat man übrigens deutlich gemerkt, was da dann doch fehlt, wenn Grifo mal nicht spielt. Doan und Weishaupt haben die Standards geschlagen. Also irgendwann kamen sie dann auch mal an, aber es war eine andere Qualität. Aber diese Einwürfe von Sedilla, es hat sich angekündigt im Spiel, dass da noch was passieren würde und so fiel dann das 1:0. Und so gewinnt dann Freiburg letztlich dieses Spiel. Und Höfler gegen Barrero, das habe ich auch deswegen erwähnt, weil das vielleicht auch nochmal die eine Szene war, die dieses Spiel dann zusammengefasst hat. 94. Minute, Barrero kommt eigentlich nochmal im Strafraum, müsste eigentlich nur einschieben, weil Onisivo nach einer Ecke von Barkok am ersten Pfosten verlegt und Höfler schafft es, ohne Foul den Ball, ihr habt es ja auch genauso im Kommentar dargestellt, zu klären. Und da hast du einfach gesehen, das war das, was Freiburg in diesem Spiel hatte. Sie waren dann doch in den einzelnen Aktionen genauer und waren da. Und da haben sich eben, und so ist das 1:1 quasi verhindert worden, das ansonsten sicher gewesen wäre. Geile Aktion.
Ich hab jetzt tatsächlich gar nicht die gewonnenen Zweikämpfe. Hast du die gewonnenen Zweikämpfe?
Ich glaube,
55 auf Freiburger Seite sehe ich gerade. Ich glaube, das war die Zusammenfassung von Christian Streich vorneweg, dass er gesagt hat, es geht heute nur über die Zweikämpfe, die Freiburger ja chronisch vermeiden. Also sie wollen ja über die letzten Jahre schon, führen sie die wenigsten Zweikämpfe, aber das haben sie, und speziell Chico Höfler, hat es sehr gut angenommen. Und damit dann auch das Spiel verdient gewonnen. Da gibt es kein unverdient, das war verdient.
Ist auch der einzige Trainer in der Bundesliga, der solche floskelhaften Formulierungen wählen kann. Das kommt nur über die Zweikämpfe heute. Und es dann auch umsetzt. Also das ist wirklich, das klappt halt auch immer. Also wir können ja gleich im nächsten Spiel vielleicht, um dahin überzuleiten, über einen Trainer sprechen, der auch viel über Zweikämpfe redet, aber irgendwie funktioniert das nicht so. Mal schauen.
Ah, ein Traum, Felix. Aber ich muss leider noch kurz vorher sagen, wie es für Mainz und für Freiburg weitergeht. Mainz ist nämlich auf den 17. Tabellenplatz abgerutscht. 8 Punkte, 1 Punkt hinter dem Relegationsplatz. Man spielt jetzt dann in Köln und da sehen wir, Köln liegt einen Punkt vor Mainz, aber 2 Plätze, also extrem wichtiges Spiel. Danach kommt noch ein Heimspiel gegen Heidenheim. Also man spielt jetzt dann gegen Platz 14 und gegen Platz 15. In umgedrehter Reihenfolge. Für Freiburg sieht die Lage anders aus. 18 Punkte, Platz 8, 2 Punkte hinter deinem internationalen Geschäft. Dort wird man jetzt dann in Wolfsburg antreten und damit habe ich es dann doch auf dem letzten Weg noch geschafft, die Überleitung zum Spiel zu finden, denn wir wollen jetzt über den VfL Wolfsburg und den VfL Bochum sprechen. Nach 13 Spieltagen liegt der VfL Wolfsburg auf Platz 16 in der Auswärtstabelle. Nur einmal konnte man gewinnen, während Bochum andererseits zum ersten Mal zu Hause gewinnen konnte in dieser Saison. vermutet man vielleicht auch nicht so, ist aber tatsächlich ein Fakt. Das Fundament dafür legt eine überlegene erste Hälfte, in der Osterhage und Bernardo in der 19. und 39. Minute treffen. Und nur weil Swanberg mit der ersten Chance Wolfsburg kurz vor der Halbzeit das 1:2 erzielt, ist das Spiel überhaupt noch länger offen. Ein Tor von Antwi Adjei in der 87. Minute macht dann den Deckel drauf. Endergebnis Bochum 3, Wolfsburg 1. Und obwohl Zweikämpfe angekündigt wurden, nicht so viele gewonnen auf Seite des VfL Wolfsburgs. Was hat dich denn mehr überrascht? Die Leistung Bochums oder die von Wolfsburg tatsächlich?
Ich würde fast die sagen, die von Wolfsburg, weil ich fand sie wirklich nicht gut. Und ich dachte eigentlich, dass nach diesem Leipzig-Spiel, was sie relativ, ich sage jetzt mal, glücklich gewonnen haben, auch wenn sie nicht die klar bessere Mannschaft waren, hatte ich ihnen eigentlich zugetraut, dass sie den Bochum da weitermachen, dass sie sozusagen ein bisschen in ihren Rhythmus wieder zurückfinden, den diese Mannschaft ja haben kann. Das ist ja allbekannt, dass Wolfsburg grundsätzlich fähig ist dazu, gute Spiele zu machen. Und das fand ich beachtlich, dass sie das überhaupt nicht geschafft haben, gegen Bochum, weil die sicher sehr giftig waren, von denen man sogar vielleicht sagen könnte, dass es die beste, wenn nicht eine der besten Saisonleistungen war. Also ich fand, sie waren extrem kompakt, sehr, sie waren halt in ihren besten Zeiten extrem schwer zu schlagen, also extrem unangenehm zu bespielen, und das ist ja auch einfach eine erfahrene, abgezockte Mannschaft, und das merkst du dann in Situationen, wenn sie in Führung gehen, dass sie dann eine gewisse Sicherheit bekommen, dass sie dann darauf aufbauend immer mehr zu ihrem Spielfluss finden. Und wie du schon gesagt hast, dieses eigentlich müsste es zur Halbzeit 2-0 stehen, und dann ist das Ganze noch relativ oder ist noch wesentlich entspannter für Bochum, als es dann kurz zwischenzeitlich in der zweiten Halbzeit mal war. Aber ich fand Wolfsburg durchaus enttäuschend und etwas alarmierend, wenn man das so sagen kann. Also das geht mir ein bisschen in die falsche Richtung.
Da hast du
Max,
eindeutig
ich weiß, wir sind
zu
erfahrene,
wenig.
Nein.
Du hast zu wenig Wolfsburg-Spiele gesehen. Es war überhaupt nicht überraschend. Die haben genauso gespielt, wie sie die ganze Zeit spielen. Es ist scheiße. Es gibt viele Leute, die gesagt haben, sie freuen sich schon auf meinen Rant über Wolfsburg. Nee, ich habe mich oft genug über Wolfsburg aufgeregt. Wir haben einen Schwerpunkt zu Wolfsburg gemacht und denen haben wir gelernt, sie wollen so spielen. Ja, okay, dann sollen sie halt machen. Das war einfach richtig schlecht. Offensiv nicht zu sehen. Maier verliert im Mittelfeld ständig irgendwelche Situationen, die er eindeutig gewinnen muss. Also er hat die Fähigkeiten, er macht es nicht. Der Einsatz stimmt nicht. Wenn ich schon mal mit Einsatz argumentiere, dann war er wirklich schlecht, liebe Leute. Denn ich kam nicht so schnell mit Zweikampfquoten ums Eck. Wolfsburg offensiv absolut mal wieder in der ersten Hälfte richtig, richtig schlecht. In der zweiten Hälfte hast du dann die ersten Pässe gesehen, die mal nicht in den Fuß gehen, sondern in einen Raum. Wenn man mal nur darauf achtet, wann Wolfsburg in den Raum spielt und wann Wolfsburg in den Fuß spielt. Es ist absolut verheerend. Es ist das Gegenteil von Freiburg. Die machen das einfach in sogar so, dass ich als Laie oder als Halbleihe sehe, dass sie es in 50% der Fällen einfach falsch machen, einfach die falsche Entscheidung treffen, weil der Spieler ist schon halb aufgedreht und dann kriegt er den Ball so in den Fuß, dass er ihn mit dem anderen Fuß annehmen muss. Nimm ihn, spiel ihn halt in den anderen Fuß, dass er ihn mit dem ersten Kontakt mitnehmen kann. Meine Güte, ihr müsstet das alle können. Also es geht bei Basics los bei Wolfsburg. Klar hätten die irgendwie noch das 2-2 machen können. Es gab dann einzelne Chancen. Gerhard hatte da unter anderem eine, Riemann hat da wieder gut gehalten. Aber Wolfsburg ist einfach absolut unterirdisch gemessen am Niveau. Ich will nicht sagen, dass die Spieler doof sind. Ich will nicht sagen, dass der VfL Wolfsburg absteigen müsste, aber gemessen an dem, was sie können müssten, ist es einfach katastrophal. Und dann ist aber auch die Frage, ob du dann wirklich mit einem 3-4-3 antreten willst, wo du so tief in der eigenen Hälfte stehst. Du weißt natürlich, dass du bei Bochum, wenn du presst, dass du dann immer überspielt wirst von Riemann. Dann geh halt auf die zweiten Bälle. Das haben andere Teams viel, viel besser gemacht in Bochum. Wie kann denn das sein, dass das andere Teams besser machen als der VfL Wolfsburg? Ja, es kann sein, weil sie die ganze Zeit schon so schlecht spielen. Stimmt natürlich. Jetzt habe ich mich doch ein bisschen drüber aufgeregt, aber egal. Aber Wolfsburg, alles
gut. Ich wollte sagen, du hast geliefert.
Das war gar nicht das, was ich eigentlich am liebsten gesagt hätte. Es ist einfach, und Kovac sagt, es sind zu viele einfache Fehler. Ja, stimmt. Es ist aber auch eine schlechte Spielanlage.
Ja, und Max, die Rhetorik, da klingeln doch die Glöckchen bei Münchner Niko Kovac-Phasenbeobachtern.
Natürlich.
Das ist wirklich 1:1 das, was er damals eine Woche vor seiner Entlassung in München gesagt hat, dass die Zweikämpfe nicht funktionieren, dass einfache Fehler wie diese werden bestraft. Ja, Ja.
Ne? Ja, aber damals haben auch die Bayern-Verantwortlichen gar nichts mehr gesagt. Das ist ja immer das, wo man hellhörig werden muss, wenn mal die Sportdirektoren und Vorstände und so weiter, wenn die mal nichts sagen, wenn es ruhig wird um den Trainer, dann ist es richtig gefährlich. Das ist irgendwie kurz vorm Löwenangriff in der Savanne. Wenn du nur das Grillenzirpen hörst, dann wird es jetzt irgendwie interessant. Aber bei Wolfsburg ist es ja so, sowohl Marcel Schäfer als auch Schinze Lotz sagen die ganze Zeit, ja, das ist ein Prozess und das ist genauso, wie wir es haben wollen und wir wollen doch jetzt Fußball arbeiten. Ja, sollen sie gerne auch machen.
Gut, das ist das Problem, dass es ein Prozess ist, ne?
Ja, ne, grundsätzlich will ich da gar nichts gegen sagen, weil wir können auch nicht immer erwarten, dass ein Trainer so macht und dann funktioniert etwas sehr toll. Und auch hier gab es ja Abgänge und so weiter. Wir haben es ja im Schwerpunkt letzte Woche besprochen. Ja, aber es ist trotzdem.
Aber nichtsdestotrotz gibt es ja gewisse Sachen, die ich, also verstehe ich einfach nicht. Und kann sein, dass die im Schwerpunkt letzte Woche vorkamen, aber ich muss sagen, diese Rotation, die ist mir einfach nicht ganz klar. Und dieses sozusagen immer wieder neue Spieler ausprobieren, neue Wege finden wollen. Das ist mir einfach, also das vor allem es ist so ein für mich ein relativ sinnloses Wechseln. Also ich verstehe nicht, warum er was genau macht, und das macht für mich auch oft keinen Sinn. Und ich finde es ganz interessant, dass er Spiele wieder mal stärkt und dann schwächt und dann wieder stärkt und dann wieder schwächt. Also Astor France war am Anfang der Saison überhaupt nirgendwo. Jetzt spielt er auf einmal, wahrscheinlich in zwei Wochen spielt er wieder gar nicht und er sitzt auf der Tribüne. Also das sind immer so, das verstehe ich nicht ganz, und deswegen würde ich auch dieses, das ist ein Prozessding, dann nicht ganz mitgehen, weil ich finde nicht, dass da gerade eine massive Einheit entsteht.
Nee.
Und man muss ja auch immer dazu sagen, dass sie immer noch einen der formstärksten und besten Stürmer der Liga haben. Ja, und wenn man du darfst ja da nicht anfangen, Jonas Wind aus diesem Konstrukt irgendwie rauszurechnen, weil dann wird es relativ düster. Weil dann wird nämlich aus diesen 16 Punkten, die meiner Meinung nach eine katastrophale Bilanz sind eigentlich, die schauen nur gut aus, weil es halt irgendwie in dieser lustigen Tabellenkonstellation dieses Jahr bist du damit relativ gut in der gehobenen Mittelklasse unterwegs. Eigentlich ist es nicht ausreichend für die Wolfsburg-Ambitionen. Und ja, also wenn du anfängst, Wind da mal rauszunehmen, dann wird's aus meiner Sicht relativ schwarz, und das ist kein gutes Zeichen.
Dann hättest du Flaute im Sturm. Aber
absolut.
Ich will jetzt über schöne Dinge reden, ich will über den VfL Bochum reden. Bei Bochum gab es Bero als Rückkehrer, und die interessante Frage, wie macht man das jetzt im Mittelfeld? Lucia, Osterhage, Bero, wer sitzt auf der Bank, wer spielt? Nee, alle drei spielen. Bero sieht aus wie ein junger Gott, weil Wolfsburg auch so schlecht ist. Der hat so viele Momente, in denen er gedankenspiel schneller ist als sein Gegenspieler, sowohl offensiv als auch defensiv. Also Bochum hat ja auch wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, und wir haben es ja jetzt schon mehrfach angesprochen, wenn es nicht diese eine Chance gegeben hätte von Swanberg, die er dann auch gut macht, wo man sich erst mal denkt, geil, wie er Riemann überlupft. In der Zeitlupe siehst du, er hat irgendwie den Ball nicht richtig getroffen, es wurde ein Aufsetzer, und so wurde er überlupft. Wie hätte es auch anders sein können beim VfL?
Absolut, das war dieses Tor, möchte ich nochmal rausgreifen, das war absurd. Das schaut absolut genial aus Stürmersicht, und im Nachhinein musstest du eigentlich vor Peinlichkeit in den Boden versinken, dass der reingeht. Also,
naja, er hat ihn ja immerhin gemacht. Aber der VfL Bochum hat ja wohl richtig gut gespielt, oder?
Ja, absolut. Also ich fand sie, wie gesagt, sie haben wieder das gezeigt, was sie in ihren besten Phasen immer sind, dass sie extrem kompakt im Mittelfeld sind und dann halt diese Ausläufer nach vorne haben, und diese Kompaktheit, die ist, ich weiß nicht, da musst du halt erstmal Lösungen finden, und wenn du dann eine spielerisch halbwegs limitierte Gegnermannschaft hast, dann findet die dagegen schwer Lösungen. Ja? Und das ist was sie wirklich auszeichnen. Ich habe mir vorher nochmal die realen Positionen angeschaut bei SofaScore. Gut, da steht halt wirklich das, wie so, also als hätten die sich alle im Mittelkreis irgendwie zum Tee getroffen. Ne? Also das ist echt unglaublich. Ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spieler sind quasi auf einem Fleck wirklich direkt um den Mittelkreis herum. Und das zeigt ja schon mal, was da dieses Konzept ist, dass du einfach sagst, okay, wir schließen unsere Räume damit, und dann wünschen wir euch viel Spaß. Ja. Und das funktioniert. Das funktioniert in der Bundesliga zumindest so, dass du halt als VfL Bochum immer wieder diese Siege einfahren wirst, die dich Richtung 30, 40 Punkte bringen. Und das machen sie halt doch am Ende immer wieder sehr beeindruckend.
Was ich beim VfL ganz toll finde, also ich habe es ja auch vor ein paar Wochen dann mal gemacht, offensiv, da gibt es Offensivspieler, wo du sagst, oh, brauche ich mehr insgesamt, ja, über die Saison hinweg. Aber Thomas Letsch macht das gut, dass er auch so Kniffe wie Gamboa oder Masovic mal auf die Sechserposition zieht, im Ballbesitz, da eine Überzahlsituation kreiert. Dadurch kannst du beispielsweise in Osterhage etwas weiter nach vorne ziehen. Für mich ist Osterhage so wichtig für diese Mannschaft. Lucia, du merkst halt, logischerweise, ich meine, ich bin 40, ne, der Junge kommt, da ist er auch in der Region, Lucia, er ist älter, man sieht es ihm an, er ist nicht mehr der Dynamischste. Er liest das Spiel gut, er gibt dir die Stabilität, er kann die Jungs, ich nenne es mal, führen auf dem Platz, aber diese Dynamik aus dieser tiefen Position vorne nochmal aufzutauchen, in den 16er zu kommen. Osterhage war verletzt, lange verletzt, und er war so wichtig für diese Mannschaft. Nicht nur aufgrund des Treffers, sondern insgesamt für was passiert aus diesem zentralen Block, den du eben gerade genannt hast, Felix. Wer ist der Dynamischste? Und da ist für mich Osterhage der Wichtigste. Und das geht aber nur, wenn einer beispielsweise aus der Kette hinten mal im Offensivspiel nach vorne schiebt, um schneller auch im Gegenpressing zu sein, wenn mal ein Ballverlust passiert.
Und das ist jetzt das perfekte Beispiel für einen Prozess, der dann aber anders zu bewerten ist als derjenige, der bei Wolfsburg ist, weil genau dieses mit Viererkette stehen, im Aufbau aber eine Dreierkette spielen und Spieler schieben nach vorne. Mal waren es die Außenverteidiger, mal waren es die Innenverteidiger. Das hat sowohl in der Vorbereitung als auch in den ersten Spielen bei Bochum gar nicht gut geklappt. Dann hat das Letsch ein bisschen zurückgedreht und hat es aber peu à peu wieder eingeführt. Und jetzt, genau, kann man jetzt feststellen, guck mal, also manchmal hast du Szenen gehabt, wo Lucia und Osterhage im Gegner in der Zone 14 sind, also vorm Strafraum. Und dann denkt man sich erst so, Mensch, mega cool. Und dann denkt man sich, wer sichert genau ab? Man hält kurz an, man spult zurück. Ach ja, guck mal, Masovic, genau, hat einfach vorgeschoben, hat gesagt, das mache ich jetzt, kein Problem, alles easy, entspannt euch. Also richtig, richtig gut, da hat sich Bochum echt weiterentwickelt. Und ich fand noch einen weiteren so kleinen Randaspekt interessant. Bochum wurde auch dafür belohnt, dass man Einwürfe auf Gegner, auf Höhe des gegnerischen Strafraums wie Offensivstandards bewertet. Dass Masovic da vor dem 1:0 vorne mit rumturnt und das dann so fällt, das ist, weil sie eben bei einem Einwurf auf dieser Höhe sagen, okay, du gehst mit nach vorne, das ist für uns jetzt wie eine Ecke. So wie Freiburg, nur Freiburg macht es personell eben nicht so. Da bleiben Ginter, Lienhardt und so weiter, die bleiben hinten. Und dafür wurde Bochum belohnt. Und das finde ich auch interessant, dass das auch viele Gegner noch so überrascht anscheinend, dass der Masovic eben immer noch, der kommt dann mit in gegnerischen Strafraum. Sei froh, wenn nicht Manuel Riemann noch mit vorgeht in der Nachspielzeit. Also wirklich interessant bei Bochum. Natürlich auch, da kann das 2:2 fallen und da gab es auch defensiv noch einige Probleme. Aber Lucia trifft ja auch noch mit einem richtig geilen Schuss den Pfosten. Ey, was für ein Satter. Ich liebe so Pfostenschüsse, wenn es einfach so richtig satt knallt. Richtig, richtig gut. Bisschen schade, dass sich Schlotterbeck in der Nachspielzeit noch die 5. gelbe Karte holt. Der wird jetzt dann fehlen gegen Hoffenheim. Aber Schlotterbeck auch sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Riemann wieder sehr stabil. Bernardo hat so gespielt, wie man gehofft hat, dass er spielen würde, wenn er zu Bochum kommt. Wobei ich gar nicht gedacht hätte, dass er wirklich links außen spielt in der Viererkette, sondern ich dachte immer, linker Innenverteidiger wird er eher da die wichtige Rolle spielen und dann vorstoßen. Haben sie ja auch ausprobiert, hat nicht funktioniert. Jetzt auf außen, super, Baku total den Rang abgelaufen. Wahnsinn, Baku hat sich irgendwann gar nicht mehr getraut, nach vorne zu gehen. Also, ja, sehr gutes Spiel vom VfL. Es geht jetzt weiter für Bochum, die bei 13 Punkten jetzt stehen, damit 4 Punkte Vorsprung haben auf den Relegationsplatz. Gegen Hoffenheim auswärts, bevor man zu Hause gegen den ersten FC Union spielen wird. Und für den VfL Wolfsburg geht es jetzt dann ins Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach. Das ist das Pokalspiel. Dann kommt das Heimspiel gegen den SC Freiburg. Wolfsburg bleibt bei 16 Punkten stehen, Rang 11, und wird wahrscheinlich immer in alle Ewigkeiten so weiterspielen, wie sie aktuell spielen. Das ist die Frage, wie wir da von Darmstadt zu Köln kommen, zu Darmstadt und Köln kommen. Schaut, ich kann nicht mal mehr sprechen. Ich habe mich so aufgeregt, jetzt ging es nicht mehr. Also wir sprechen jetzt über Darmstadt gegen Köln. Wir sparen uns die Überleitung, die ist eh schon lange versemmelt. Am Ende ist es natürlich in diesem Spiel Davy Selke, der den Unterschied macht. Wie hätte es anders sein können am David Selke Feiertag, der mal wieder stattgefunden hat am Freitagabend. In der 60. Minute drückt er eine Ecke über die Linie, die von einem Darmstädter auch noch verlängert wurde. Kurz darauf macht Waldschmidt sogar das 2:0, aber das Tor zählt wegen eines ganz kleinen Abseitses nicht. Stattdessen bekommt Darmstadt einen Strafstoß zugesprochen, der dann aber zu Recht zurückgenommen wird. Und so endet das Spiel Sepp eben mit dem knappsten aller Ergebnisse, ein 1:0 für den ersten FC Köln. Ist das auch das für dich gerechte Ergebnis?
Ich war im Stadion, ich habe es mir angeschaut, privat mit einem Leiter der Sendung von DAZN. Liebe Grüße an Nick Schönberger an dieser Stelle. Der war auf der Durchreise und hat gesagt, gehen wir ins Stadion. Ja, natürlich, dann schauen wir uns das Ganze an. Was erzähle ich über dieses Spiel? Ich kann erzählen, dass der Glühwein gut war, vor die eine Tasse vorher. Das kann ich erzählen.
Bist du gesessen? Das würde mich erstmal interessieren.
Ich habe ja das Glück, dass da bin ich sehr dankbar für, dass ich bei DAZN anrufen kann und wir haben es ja übertragen, deswegen hatten wir eine Akkreditierung und durften dann oben sitzen und durften wirklich aus bester Perspektive das Spiel verfolgen. Und ja, also es war jetzt scherzhaft gemeint, auf der anderen Seite, in der ersten Halbzeit gab es keinen Torschuss aufs Tor von beiden Teams. Es war grauenvoll. Sorry, das wissen aber auch beide Mannschaften. Ich habe im Nachgang mit jeweiligen Vertretern der Vereine gesprochen. Es war nicht gut. Es war kein gutes Spiel insgesamt. Der FC hat immer wieder probiert, Dinge auch mal zu verändern. Es waren eigentlich vier Innenverteidiger in der Viererkette. Luca Kilian rechts, dann mit Hübers Chabot in der Innenverteidigung und Dominik Heinz auf der linken Seite, der im Spielaufbau deutlich höher stand als Luca Kilian auf der anderen Seite. Und Dominik Heinz hat es schon in Bochum sehr, sehr gut gemacht, diese Linksverteidigerposition, immer wieder offensiv, weil er hat eine Erfahrung, er weiß, welche Bälle er spielen muss, er weiß, welche Bälle die Stürmer wollen, wie er die Kölner Tiefe auch reinbekommt. Aber er war der Einzige, finde ich, der wirklich über die Seite auch mal einen gefährlichen Ball vorne reingebracht hat in der ersten Halbzeit. Aber es war insgesamt sehr, 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 sehr zäh. Schade natürlich auch bei den Lilien mit Melem, der sich dann doch etwas schwerer verletzt hat. Wadenbeinbruch,
glaube ich. Ja, genau.
Gelesen, also gute Besserung an dieser Stelle. Für mich eigentlich der beste Darmstädter. Ja, also in dieser Saison. Der dir im richtigen Moment Tiefe gibt, der weiß, wann er Tempo reingehen soll. Das war aber am Freitagabend einfach wirklich von beiden Seiten kein gutes Spiel. Der FC hat sich nicht getraut, in der ersten Halbzeit Darmstadt wirklich hart zu bespielen, ja, wirklich immer wieder unter Druck zu setzen. In der zweiten Halbzeit wurde es dann insgesamt besser, aber es war, ja, alle waren irgendwie froh, dass es rum war. Und die Kölner natürlich noch, dass sie drei Punkte mitnehmen konnten.
Aber Sepp, da hast du jetzt aber einen liegen lassen. Also wir Boulevardmedien, wir machen das so: Köln überzeugt mit der Nationalmannschaftstaktik. Weil die haben doch genau dieses 3-2-4-1 im Ballbesitz gespielt, was Nagelsmann auch spielen lässt. Und Kai Havertz war quasi Dominik Heinz, der quasi gegen den Ball in der Viererkette steht. Und mit Ball rückt er aber vor. Das ist doch die Überschrift zu diesem Spiel. Aber interessant fand ich, dass man es ja in der zweiten Hälfte dann hat man sich festgelegt, hat gesagt, okay, nur noch Dreierkette, nicht mehr gegen den Ball Viererkette. Also man hat dann Finkgräve gebracht und Florian Kainz musste auch raus, für den kann Luca Waldschmidt, das fand ich interessant. Hat es denn auch taktisch für dich eine wichtige Rolle gespielt, dass man es dann quasi nicht mehr, also dass es dann quasi fix Fünferkette gegen den Ball und im Aufbau dann nur noch Dreieraufbau war?
Ja, ich finde es ja generell gut, dass sich was verändert dann im Spiel bei den Kölnern, weil das war auch schon lange ein Thema, wie lange hält er dran fest. Ja, solange du Ergebnisse einfährst, ist das alles gut, da kannst du dran festhalten. Irgendwann wird auch die Argumente für Steffen Baumgart innerhalb der Mannschaft, nicht nach außen interessiert ihn gar nicht, aber innerhalb der Mannschaft wird für ihn dann schwierig und das finde ich gut, diese Entwicklung. Und sie waren in der zweiten Halbzeit ja auch insgesamt dominanter. Ne? Also sie haben, du hast das Tor von Waldschmidt, das dann zurückgenommen wurde, hast du angesprochen, sie haben es insgesamt versucht, etwas mehr zu machen. Es war dann, sie hatten mehr Abschlüsse, aber sie waren insgesamt noch zu, wie soll ich denn sagen, es hat mir zu lange gedauert. Mhm. Also speziell aus den zentralen Positionen. Ich mag Martel, ich mag Ljubicic sehr, aber es hat mir einfach so, man sagt immer, dieser eine Kontakt zu viel. Es waren zwei Kontakte zu viel.
Das war ja wirklich sehr lang.
Und klar, die Darmstädter haben sich darauf geeinigt, okay, wir stehen da irgendwie, wir machen es eng, aber dann brauche ich eine schnellere Spielfortsetzung. Da brauche ich eben mehr Ball, eine schnellere Ballzirkulation, Zwei-Kontakt-Prinzip, maximal Drei-Kontakt-Prinzip, um dann natürlich irgendjemanden rauszuziehen. Und das war schon, das war ein schwieriges Spiel tatsächlich. Und es war arschkalt.
Ja, also es war, also gerade diese langsame Entscheidungsfindung, Darmstadt hat ja gar nicht so krass gepresst, sondern eher zugestellt und dann hat Köln irgendwann den langen Ball gespielt und der war wieder weg und dann hat Darmstadt aber mit einem langsamen Tempo dann wieder angefangen, vorsichtig anzugreifen. Sie waren halt auch beide sehr besorgt, dieses Spiel zu verlieren. Ich finde, das hat man sehr, sehr deutlich gemerkt, erklärt sich natürlich aus der Tabellenkonstellation. Bei Darmstadt kommen vielleicht noch Verletzungen mit rein. Melem hat unglaublich gefehlt, der musste ja nach 23 Minuten dann schon runter. Und dennoch bleibe ich aber dann, wenn ich bei Darmstadt bin, bei einem Punkt, den ich jetzt schon mehrfach gesehen habe in dieser Saison, immer wenn Darmstadt zurückliegt, dann siehst du, was eigentlich ginge im Offensivspiel. Wenn sie nämlich einfach sagen, na gut, jetzt ist Arschewurst, jetzt spielen wir es ein bisschen schneller, ein bisschen, wir schieben einfach alle ein bisschen mehr raus auf den zweiten Ball und dann gelingt auch ein bisschen mehr. Und ich meine, der Strafstoß, der gegeben wurde, das war kein Strafstoß, war gut, dass der zurückgenommen wurde, aber Darmstadt hatte ja vereinzelt noch seine Chancen. Warum immer erst nach Rückstand?
Ja, weil sie dann auch deutlich aggressiver vorne waren. Sie haben Freistöße rausgeholt, haben da noch zwei, drei gute Freistoßsituationen zum Ende des Spiels. Gute Frage. Ich wohne 4 Kilometer neben dem Böllenfalltor. Vielleicht schaue ich da nochmal rüber und liefere die Antwort nach, was das so das Thema ist. Also, dass sie generell in dieser Saison einfach immer wieder in Rückstand geraten, das war von Anfang an klar. Das ist jetzt keine Überraschung für mich. Aber warum sie es dann schaffen, eben aufzudrehen und dann eben zu sagen, wir haben das richtige Timing auch bei den langen Bällen. Es war mir ganz oft ersten 3-4 Spieltage waren diese langen Bälle überhastet, viel zu früh gespielt.
Ja, ja.
Da haben sie jetzt insgesamt ein besseres Timing gefunden gegen Bundesligisten. Aber dennoch, also ich bin zwar Mentaltrainer, aber da kann ich dir aktuell bei Darmstadt nicht noch sagen, was der Faktor ist, wenn beispielsweise auch natürlich die Einwechslungen dann helfen. Ne? Wenn du schaust, Skarke fand ich war in dem Spiel, also er hat es immer wieder probiert, aber geht mehr. Seidel hat mir überhaupt nicht gut, also überhaupt nicht gefallen vorne drin, obwohl er mit seiner Körpergröße immer wieder auch Bälle entweder festmachen kann oder weiterleiten kann. Ist ein Spieler, der sehr viel Fokus ja auch bei den Darmstädtern haben könnte, wenn er es richtig ausspielt, aber es hat einfach nicht gepasst. Nürnberger mag ich generell mehr über die linke Seite, das war mir recht zentral. Da nimmt er gerne dann Tempo raus, weil er gerne auf dem linken Fuß haben möchte. Wenn er über die linke Seite kommt, hat er gutes Tempo. Ja, und wenn das dann ist, dann sind das so kleine Bausteine, die insgesamt das Spiel langsamer werden lassen und dann bist du halt im Hintertreffen. Ne? Und das immer wieder aufzuholen, das ist schon echt, das ist anstrengend, wenn du weißt, du liegst wieder hinten und wieder hinten und wieder hinten. Und teilweise haben sie es echt ja gut gemacht in der Bundesliga. Jetzt, ich sag mal, ersten 3 Spieltage mussten sie sich finden und dann waren da ansprechende Leistungen dabei.
Ja. Ja, ich habe das Gefühl, dass Darmstadt immer das Spiel eng halten will, um dann in der Schlussphase, so, die beginnt manchmal in der 60. Minute, manchmal in der 75. Minute, dann quasi auf offensiveren Fußball umzuschalten. Und ich meine, das kann auch funktionieren, hätte ja auch gegen Köln noch zum Ausgleich führen können, war ja nicht komplett.
Aber weil sie müssen, ja, weil sie dann unter Druck sind. Also es ist eher so, okay, jetzt müssen wir, also machen wir's. Vorher müssen wir nicht, wir probieren mal, ob wir es anders hinbekommen. Aber auch da, wie es bis bei den Kölnern zu langsam war, ist es mir entweder zu hektisch bei langen Bällen gewesen oder dann auch zu langsam in Tiefe finden. Also Ballbesitz ist ja einfach, wenn du Positionsspiel spielst, spielst du quer vielleicht mal. Das war erstmal zu viel quer. Wann kriegst du denn auch mal den Gegner dazu, dass er seine Position halten muss, weil du Tiefe bespielst? Also anspielen, klatschen lassen, anspielen, klatschen lassen. Also diese, wenn du nur quer spielst, auf einmal merkst du ja automatisch, wie du 10, 15, 20, 30 Meter nach hinten fällst und auf einmal denkst du, Mist, wir haben zwar eine lange Ballbesitzphase, aber wir haben null Raumgewinn, sondern ganz im Gegenteil, wir haben Raum verloren. Ja, wir mussten nach hinten.
Ja, das stimmt, weil das Köln natürlich dann auch gut macht, rauszudrücken. Ich fand es interessant, also im Nachhinein, glaube ich, kann man viel von dem Spiel, könntest du dir erklären, wenn du blendest alle Spieler aus und du zeigst mir nur Maglitscher und Chabot und was die gemacht haben im Spiel. Und dann siehst du nämlich, die waren irgendwann die wichtigsten Offensivspieler. Maglitscher, der immer mit nach vorne gegangen ist, ganz interessante Rolle, die er da hat, haben wir ja, also ich will jetzt nicht direkt das auf eine Ebene mit Kosunou stellen, aber so von der Bedeutung für seine Mannschaft, wenn Maglitscher vorne auftaucht, weißt du auch, Gegner steht tief und jetzt geht was. Und bei Chabot war es auch so, in der ersten Hälfte, der war fast verzweifelt, der hatte irgendwann keine Lust mehr, den langen Ball zu spielen, der weg ist. Und dann hat er angedribbelt und das war gar nicht so schlecht, da hat sich ein Raum aufgetan, aber sie sind halt dann in den Raum nicht reingegangen und naja, dann war es wieder da. Aber naja, so war dieses Spiel, wollen wir es dann auch nicht größer machen, als es ist. Es war aber enorm groß für den ersten FC Köln, weil dieser Dreier war wichtig. 9 Punkte hat man jetzt damit von ganz hinten auf Platz 15 gesprungen. Man spielt jetzt gegen Mainz 05, das ist das nächste sehr wichtige Spiel, denn Mainz ist gerade Tabellenvorletzter. Und für SV Darmstadt 98 geht es genauso wichtig weiter. 9 Punkte hat man, 2 Punkte weniger als Heidenheim und Heidenheim ist der nächste Gegner und zwar auswärts, also auch für Darmstadt geht es weiter und dann schauen wir mal, wie schnell man dann spielt. Melem wird auf jeden Fall fehlen. Das war schon, das vielleicht hat das auch noch dazu beigetragen. Ich glaube schon, dass man das manchen Spielern angemerkt hat, wenn so einer der wichtigsten Spieler oder vielleicht der wichtigste Spieler fehlt. Ist auch nicht immer einfach, damit umzugehen. Und wenn wir Heidenheim schon erwähnen und wenn wir ja auch schon den Matchplan von Heidenheim seit einer Stunde 30 kennen, nämlich seit dem Intro, zumindest den der ersten 20 Minuten, dann wollen wir doch jetzt auch endlich über Heidenheim sprechen. Und wer hätte das zur Halbzeit gedacht, dass es beim 2:1 zwischen den beiden bleiben würde? Leipzig, das unter der Woche schon 2:0 bei Manchester City geführt und dennoch verloren hat, ging mit viel Energie ins Spiel. Openda per Strafstoß und Pausen konnten zum 2:0 treffen. Aber noch vor der Halbzeit verkürzt Benedikt Gimba auf 1:2. In der zweiten Hälfte gibt es dann jede Menge Chancen, vor allem für Leipzig, aber keine Tore. Und auch Gimba hat noch eine letzte Chance. In der Nachspielzeit hätte er das 2:2 machen können, aber er schießt rüber und so bleibt es beim Heimsieg von Raba Leipzig. Lass mal mit dem Blick auf die Leipziger anfangen, Felix. Wie haben die dir denn gefallen?
Sehr gut. Fand sie wie schon gegen Manchester und eigentlich auch gegen Wolfsburg. Im Ansatz passt das alles. Es sind Details, es ist vor allem auch die Chancenverwertung, die nicht funktioniert und es ist natürlich irgendwie, du hattest immer das Gefühl, dass sie eigentlich relativ konstant spielen diese Saison und dann entscheidet sich darüber, ob Xavi Simons so effizient das Tor trifft und auch bei Openda ist ja so ein bisschen das Ding, dass er diesen schmalen Grat entlang wandelt zwischen extrem effizient und sehr, sehr gut in seiner Chancenverwertung und dann hat er Spiele dabei, wo er es einfach nicht umsetzt und das war jetzt da auch wieder so ein bisschen der Fall. Also sie hätten eigentlich dieses Spiel viel klarer anführen müssen. Sie waren deutlich feldüberlegen in den ersten 25, 30 Minuten und hätten einfach, hatten ja auch die Chancen dazu. Ich finde auch, dass das wirklich dieses, manchmal kann man das Spiel ja wirklich ganz schön an den zwei Protagonisten im Sinne von Torschützen erzählen, weil natürlich funktionieren Openda und Paulsen da grundsätzlich sehr gut miteinander in der Hinsicht, wie sie umeinander zirkulieren und wie sozusagen Paulsen die Bälle eher festmacht und sehr mannschaftsdienlich ist und Openda in diese Läufe kommt. Und deshalb ist das im Ansatz sehr gut. Der hat einen, fand ich, einen sehr starken David Raum gegen Heidenheim über die linke Seite. Also muss man auch mal anerkennen, bei, ja, gerade auf Nationalmannschaftsebene immer viel Kritik an ihm. Fand ich ihn in dem Spiel jetzt wirklich extrem offensiv stark, hat die Räume genau richtig, aber auch abgeschätzt und war nicht so gefährlich, flankenläufig und hinten war alles offen. Also das war wirklich gut. Und ja, also ich fand das Spiel sieht am Ende viel knapper aus, als es hätte sein müssen und sollen aus Leipziger Sicht. Und das, glaube ich, würde Marco Rose auch so sehen. Und sehe aber trotzdem strukturell viel, viel Gutes bei Leipzig, was, wenn dann sozusagen scheitert es mal an Ergebnissen, aber grundsätzlich ist das Spielkonzept, die sind auf einem total richtigen Weg, finde ich, in allem, was sie da tun, ist halt alles Hand und Fuß. Mhm.
Also Marco Rose sieht es genauso, das hat er in der Pressekonferenz danach auch gesagt. Hätte das auch gedacht bei einem Expected Goals-Wert von 4,14 zu 1,29. Also da war Leipzig schon deutlich besser. Openda, du hast es angesprochen, hatte 9 Schüsse, dazu 2 Torschussvorlagen. Also der war an 11 der 23 Schüsse insgesamt beteiligt von Leipziger Seite, aber hat dazu nur ein daraus nur ein Tor gemacht und das per Strafstoß. Also das ist definitiv ein Thema bei Leipzig gewesen. Dazu hatte er eine Passquote von 58%. Also bei Openda war oft Schluss. Der hatte quasi die Abschlussaktion tatsächlich. Wer mir noch sehr, sehr gut gefallen hat, war Haidara. Also ich fand es total interessant. Während des Spiels dachte ich mir noch, ach, schon wieder tiefer Pass von Haidara, gar nicht so schlecht. Und nach dem Spiel habe ich mir dann angeguckt, die Pässe von Xaver Schlager und die von Haidara. Und ich meine, es ist Schlager auch eher der, der dribbelt oder der eben den Lauf macht und dann angespielt wird. Aber Haidara war viel vertikaler als Schlager. Tatsächlich hat ganz viel vorbereitet. Ganz oft war Haidara derjenige, der Simons in die Situation gebracht hat. Der dreht halt dann auf dem Bierdeckel auf. Also das ist ja Wahnsinn, was für einen kleinen Wendekreis da hat. Das ist ja unglaublich. Also der kann ja, der kann in die Telefonzelle rein und die alle vier Wände dekorieren und dann wieder rückwärts raus. Also unglaublich, wie der das gemacht hat. Aber Spiel halt auch nicht zugemacht. Und da finde ich, hat Heidenheim dann aber auch gut gemacht. Ich weiß nicht, wie du siehst, Felix. Ich meine, das mit Fünferkette, warum das jetzt nicht so geklappt hat, müssen wir zum Glück jetzt nicht besprechen. Danke nochmal Frank Schmidt. Danke Andreas Hunzinger. Aber dann in der zweiten Hälfte war das schon wieder dieses Auswärts beim Spitzenspiel Heidenheim. Also das hätte auch so wie bei Bayern ein 2:2 zwischenzeitlich stand und so wie bei Dortmund ein 2:2 am Ende auf der Anzeigentafel stand, das hätte auch gegen Leipzig passen können. Denn die Kontersituation hat man ganz gut entweder abgelaufen, Meinke hatte da ein paar gute Aktionen, Müller hat dann auch sehr, sehr gut gehalten und man hatte wenige zwar, aber man hatte Chancen vorne drin, hätte auch gut gehen können.
Ja, also wenn du die Heidenheimer Saison erzählen willst, dann könntest du das gut an diesem Dimba-Tor kurz vor Ende der ersten Halbzeit machen, weil es ist ja irgendwie schon in vielen Spielen so erkennbar, dass da einfach ein Qualitätsunterschied ist, dass da so ein bisschen der Anschluss fehlt zur Bundesliga-Mittelklasse. Aber dass sie ja trotzdem in jedem Spiel irgendwie da sind. Ne? Und das sozusagen diese eine Eckbahn hat schon wieder ausgereicht, um ein relativ eindeutiges, potenzielles 4 oder 5:0, 5:1 in ein, naja, es hätte jetzt auch aber irgendwie 2:2 ausgehen können. Ja, expected goals, ne? Also das ist ja irgendwie so diese Abschaffung des der statistischen Aussagekraft von expected goals ist irgendwie so eine kleine Heidenheimer Angewohnheit und das finde ich beeindruckend. Also das muss man echt geben und wie du sagst, Kevin Müller im Tor unterschätzt man ein bisschen oft. Der ist ein extrem sicherer Rückhalt, ein extrem guter Torwart in gerade diesen Spielen, wo viel auf ihn kommt und das hat er den Leipzig auch wieder gezeigt und deshalb für mich, wie gesagt, ein Spiel, das aus dem eigentlich wieder beide Mannschaften was sehr viel Positives ziehen können für ihre Positionen, wenn sie es denn richtig argumentieren. Ne? Und was du gerade angesprochen hast, vielleicht noch ganz kurz zur Leipziger Doppelsechs. Ich finde ja schon, dass die Besetzung, also ich wäre falsch gelegen am Anfang der Saison, wenn du mir gesagt hättest, dass das Schlager Haidara das Duo da ist. Ich hätte eher wäre wirklich bei Seiwald Kampel gewesen, aber das ist ja beeindruckend, wie Haidara das sich festgespielt hat und macht das wirklich extrem stark. Also das muss man schon sagen.
Ja, es fehlt einem richtig, dass niemand mehr rauskippt auf der 6 auf den linken Flügel à la Maxi Arno. Das macht ja immer Kevin Campbell. Das ist so ein bisschen sein Signature-Move, den ich wirklich nicht mehr sehen kann. Ich bin ganz froh, dass das jetzt gerade ein bisschen anders ist. Ja, also interessant.
Du schaust auf zu viel Leipzig, ich kann es immer wieder sagen.
Ja, also das ist, gut. Es hat seine Vor- und seine Nachteile, wenn man fast alle Spiele einer Saison von allen Teams sieht. Den Vorteil bei Heidenheim hat es, dass ich jetzt beim nächsten Fünferkettenversuch mal genauer darauf achten werde, wie sie die rechte Schnittstelle zwischen Außenverteidiger und rechtem Innenverteidiger bespielen. Das war für mich die klare Schwachstelle, auch deswegen musste diese Umstellung erfolgen. Es hat mich gar nicht gewundert, dass das noch in der ersten Hälfte passiert ist, vor allem, weil du mit Maloney ja jemanden hast, den musst du nur rausziehen aus der Kette und dann hast du wieder deine Viererkette. So war ja Maloney, war der Abwehrchef. Aber die Abstimmung hat gar nicht gepasst. Das lag aber an verschiedenen Punkten. Also Föhrenbach, manchmal stand er nicht in der richtigen Position. Beim 0:1 war das, glaube ich, auch, dass er da zu weit reinrückt. Ach nee, Entschuldigung, es war es 0:2, da war es Traoré, der dann zu weit nach innen gerückt ist und Pieringer hilft ihm nicht. Pieringer hat da nämlich gerade auf dem Flügel gespielt. Pieringer und Kleindienst, mal war der eine auf dem Flügel, dann der andere. Das war eben auch Teil dieser Umstellung, wer da vorne in der Spitze spielt. Und das hat aber Heidenheim nicht gut gemacht. Und auch deswegen hatte Raum immer so wahnsinnig viel Platz. Ich erspare mir hier alle naheliegenden Wortwitze, weil Heidenheim diese Schnittstelle nicht geschlossen bekommen hat, weil immer wieder Spieler reingerückt sind. Jan-Niklas Beste musste dann immer wieder rausziehen auf Raum, aber der hat dafür 3 Schritte gebraucht. Da hat Raum schon lange seine Flanke geschlagen und die waren gar nicht immer so gefährlich. Aber irgendwann fällt da halt dann mal was runter, weil du diese 50-50-Situation dann im Strafraum hast. Also das war, finde ich, Mainka, Föhrenbach in dieser Schnittstelle zusammen noch mit Beste und Pieringer, die da hätten aushelfen müssen. Manchmal, wenn Föhrenbach rausgerückt ist, manchmal ist auch Mainka rausgerückt, als sie dann Viererkette gespielt haben. Traoré dann später, als sie dann die Seite gewechselt haben. Da hat's gehakt. Und das wird sich, glaube ich, Frank Schmidt auch nochmal ganz genau angucken im Nachgang. Aber gut, so lief dieses Spiel und am Ende haben wir ja die beste Analyse sowieso schon von Frank Schmidt selber bekommen und am Ende war es dann aber auch keine Überraschung, die es da geben musste. Ein kleines Thema will ich noch ansprechen, da hat mich vor allem geärgert, dass ich es eigentlich nicht besser bewerten kann, weil es so wenige Zeitlupen während des Spiels gab. Meiner Meinung nach, Leipzig hat das Spiel verdient gewonnen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich ein Strafstoß war. Frank Schmidt hat es danach in der Pressekonferenz auch gesagt, hat gesagt, will eigentlich noch jemand nach dem Strafstoß fragen. Dann hat Marco Rose, der sehr gute Laune hatte, hat gesagt, ja, dann stelle ich doch die Frage, hahaha. Und dann hat Frank Schmidt gesagt, ja, war keiner. Also ich finde auch allein von der Flugkurve des Balls sah es schon so aus, als ob der Ball da gespielt wurde und dann auch Openda getroffen, aber dann wäre es eben kein Strafstoß gewesen. Aber es gab irgendwie 2 Zeitlupen im Live-Spiel. Ich habe es jetzt natürlich nicht nochmal Sportschau und Sportstudio, habe ich jetzt nicht nochmal geguckt. Also fraglich, ob das wirklich ein Strafstoß war. Christian Dingert hat ihn gegeben, der VAR hat nicht eingegriffen. Ich glaube, das gehört noch zu diesem Spiel mit dazu, aber ansonsten war es das, glaube ich. Es gab noch ein sehr, sehr weiches Foul von Beck an Blaswig. Stimmt, das wäre noch eine Ecke in der 96. Minute gewesen für Heidenheim. Habe ich auch nicht so ganz verstanden. Da steht Beck einfach nur und Blaswig springt über ihn drüber, lässt den Ball fallen. In Deutschland wird sowas gepfiffen. Sebastian lacht sich über sowas kaputt, wer in der Premier League gespielt hat. Dann denkt sich, das habe ich ja noch nie erlebt. Aber gut, wollen wir jetzt auch nicht so tun, als ob das das Spiel entschieden hätte, aber es hat noch dazu gehört. Jetzt haben wir aber, glaube ich, wirklich alle wichtigen Themen besprochen für Leipzig, die auf Rang 4 springen mit 26 Punkten. Geht es jetzt dann zu Borussia Dortmund und das ist sehr, sehr interessant, denn Dortmund liegt mit 25 Punkten nur einen Punkt hinter Leipzig. Das könnte also interessant werden. Im DFB-Pokal ist man ja nicht mehr mit dabei und für den FC Heidenheim geht es mit seinen 11 Punkten ins schon gerade beschriebene sehr wichtige Spiel gegen Darmstadt 98 zu Hause. Man wird außerdem noch spielen auswärts in Mainz und auswärts in Köln. Also in dieser Schlussphase dieser Hinserie wird sich ganz viel für Heidenheim entscheiden. Bin sehr gespannt auf diese Auswärtsspiele, die wir dann sehen werden und natürlich auch auf das nächste Heimspiel. Und ein Heimspiel haben wir auch gesehen beim FC Augsburg und das ist deswegen erwähnenswert, weil das gar nicht so selbstverständlich war, wenn man sich das Schneechaos in München angeguckt hat und dass dort das Spiel abgesagt werden musste. Augsburg hatte noch einen Tag mehr Zeit, sich darauf vorzubereiten. Viele, viele Helfer sind eingesprungen, Helferinnen und Helfer natürlich, Fans, Mitarbeitende und so weiter. Und so konnte dieses Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg in Augsburg stattfinden. Und es hat sich gelohnt, denn bei sehr kalten Temperaturen, die man manchem Spieler auch angesehen hat, wurde es ein Heimsieg für den FCA. Jensen trifft in der 34. Minute auf Nachvorlage von Demirovic. In der 58. Minute kann Iago das 2:0 erzielen und nur weil Demirovic den Strafstoß zum möglichen 3:0 verschießt, wird dieses Spiel überhaupt nochmal eng. Finn Dahmen fälscht eine Flanke von Philipp Max ins eigene Tor ab, ausgerechnet Philipp Max natürlich. So wird es nochmal enger. Ganz hinten raus hat Ngankam noch eine Chance, da rutscht der Ball zu ihm durch, er kann aus zentraler Position 16 Metern schießen, verfehlt aber das Tor deutlich und so bleibt es dabei. Unter Jes Torup ist der FCA ungeschlagen und hat 12 Punkte gesammelt in den letzten Spielen. Sepp, wie haben dir denn die Augsburger und auch die Frankfurter gefallen?
Also du hast das Torup ja angesprochen, das habe ich gestern noch bei The Zone dann mitgehört, dass dann sagt, die Jes Torup-Tabelle ist nur die Bayern und Leverkusen sind noch davor, ja, also in der Zeit. Also Augsburg auf Platz 3. So. Also zeigt, dass der Plan, die Idee dahinter, jetzt in den letzten Spielen etwas weniger Ballbesitz, das sind glaube ich drei Spiele, haben sie etwas weniger Ballbesitz generell, funktioniert. Generell ist es aber einer, der schon auch Dominanz haben will, der will den Ball haben. Das hat man gestern auch gemerkt in der ersten halben Stunde. Beide waren bemüht, schnellstmöglich irgendwie eine Dominanz darauf zu bringen. Es war auch, ja, klar, aufgrund der Kälte, weil es ist schon ein anderer Platz, ne? Also das Kälteste, was ich gespielt habe, war bei Burghausen bei minus 19 Grad gegen die Sportfreunde Siegen in der Saison 2005, 2006 in der zweiten Liga.
Erinnert sich nicht.
Wer erinnert sich nicht, genau, wollte ich gerade sagen. Also die Details hätte es gar nicht gebraucht, da hättet ihr alle Bescheid gewusst. Und automatisch verändert sich das Spiel, ne? Also du rutschst tatsächlich schneller weg, trotzdem der Ball springt dabei etwas anders und du hast es auch gemerkt, dass es ein anderer Fußball ist. Dann war es tatsächlich so, wenn die Eintracht hatte mehr Ballbesitz, es war in dem Spiel dann auch wieder klar verteilt, die Augsburger nur mit knapp 35% insgesamt, aber sie haben die Situation ganz gut rausgesucht. Sie haben immer wieder die Nummer über Jensen gefahren. Und Jensen ist halt für mich mittlerweile einer. Schön, dass er sich mit dem Tor belohnt hat. Und wie toll es ist, wenn ein Trainer kommt und du pop, in die Startelf rutschst und seitdem einfach drin bist und überzeugst. Ja, also es ist nicht nur, dass du sagst, okay, ist ein Trainerliebling, ja, sondern du bist ein Trainerliebling, weil er überzeugt. Und gerade über die rechte Seite ging so viel bei den Augsburgern, dass mir sehr gut gefallen hat. Auf der anderen Seite war ich enttäuscht von der Eintracht. Ja, also da war es insgesamt über die 90 Minuten, gehen wir gleich noch näher drauf ein. Es war schön, dass Robin Koch auch wieder dabei war, aber es war insgesamt offensiv zu wenig.
Genau, aber lass noch kurz bei Augsburg bleiben, denn ich würde alles unterstreichen mit Doppelpunkt versehen, was mit Ausrufezeichen versehen meine ich, was du gesagt hast. Aber auf der anderen Seite habe ich auch Fragen. Also der Storup sagt selber, das war das beste Spiel unter mir und er meinte damit eben auch Zweikampfführung, Pressing, Stress, den man dem Gegner bereitet hat, stimmt auch alles. Und ich finde auch, dass es ein sehr gutes Augsburger Spiel war. Aber was sagt es denn über den FCA aus, dass man dann trotzdem am Ende nur 8 Schüsse hat und 4 davon, die aufs Tor tatsächlich gehen? Ist das, also wird das jetzt einfach für immer so sein, dass Augsburg so spielt?
Es wird, ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt die nächsten Wochen, also bis in den Winter auf jeden Fall, ich gehe fest davon aus, dass in der Rückrunde etwas mehr Ballbesitz dazukommt wieder. Mhm. Ja, das ist ein klarer Anspruch von ihm, dass er schon asymmetrisch aufbaut. Also er mag ja hat auch in Kopenhagen dann gerne gespielt mit der 4-2-3-1-Variante, aber dann die Außenverteidiger schon mit einzubauen, allerdings situativ eine Seite etwas höher zu schieben als die andere, um damit dann in den Halbfeld und der Außenbahn, also über diese zwei Spuren, Überzahl zu schaffen. Das werden wir in der Rückrunde öfter sehen, ja, gehe ich fest davon aus. Deshalb, er macht genau das, was ein guter Trainer macht. Er schaut, dass hinten erstmal nicht so viel passiert, obwohl sie immer wieder Tore kassieren. Ja, also es sind 16 Bundesligaspiele übergreifend, saisonübergreifend immer wieder, also keine weiße Weste. Mhm. Natürlich müssen sie daran arbeiten, aber das geht dann logischerweise nicht nur im Defensivverhalten, also wenn du nicht den Ball hast, sondern nimm den Ball, dann passiert ja nichts. Ja, also wenn du es dann gut ausspielst, und das werden wir definitiv in der Rückrunde dann auch sehen. Ich gehe aber fest davon aus, dass wir ein Augsburger Spiel sehen mit im Schnitt 10 Torschüssen. Ja.
Oh, so.
Wenn die aber dann auch sitzen, dann kann das auch Spaß machen.
Ja, okay, kann es, gebe ich schon zu, aber ich habe schon so viele Augsburg-Spiele gesehen mit 6 Schüssen, mit 7 Schüssen, mit 8 Schüssen. Eigentlich hätte ich gehofft, dass das ein bisschen anders wird, weil wenn du die Mirovic und Tietz vorne drin hast, dann ginge das rein theoretisch auch und du hast ja die Gefahr über die Flügel. Gleichzeitig fällt aber auch auf, das war jetzt das zweite Spiel in Folge bei Augsburg, man hat ja letzte Woche gegen Union auswärts gespielt, wo es irgendwann kein Mittelfeld mehr gab. Irgendwann in der zweiten Hälfte, jeder Angriff war quasi direkt übers Mittelfeld rüber und dann hatte jeder auch quasi eine Aktion im Angriffsdrittel, sowohl Augsburg als auch Eintracht Frankfurt. Dabei hätte ich jetzt gesagt, es lag ja gar nicht im Interesse von Augsburg, dieses Spiel so wild werden zu lassen. Man hat relativ früh in der zweiten Hälfte 2-0 geführt. Warum ist das passiert, deiner Meinung nach?
Also ich glaube, das liegt auch in der Mannschaft noch. Da ist, glaube ich, auch Enrico Maaßen fast schon, wenn er sagen, gescheitert. Das ist, er wollte ja auch Ballbesitz mit reinbringen und etwas mehr Dominanz noch mit dabei haben. Aber die Mannschaft hat auch das klare Signal gegeben, hey, wir können was anderes auch ganz gut. Ja, und wir können auch gerne mal das Mittelfeld überbrücken. Obwohl du halt jemanden hast, Rechtsbitschei ist jemand, der gut auf zweite Bälle geht, der das, ich sag mal, antizipiert, er trägt den Ball gut. Das finde ich ist eine große Stärke von ihm, mit Niklas Dorsch, jemand, der das ganze Spiel auch diktieren kann. Das sollte insgesamt, glaube ich, im Fokus stehen in der Rückrunde, das besser einzubauen, den Ball wirklich flach zu tragen und nicht über die Luftvariante. Dennoch finde ich, kann auch Elbes Rexbeçay, wenn er sieht, Ball wird lang geschlagen, dass er recht schnell in der Position ist, um den zweiten Ball abzufangen. Ja, also da liegt schon auch eine Augsburger Stärke drin, wenn du auch die Körpergröße hast, du hast Tietz vorne drin, macht es schon auch mal Sinn, mit einem langen Ball zu agieren. Und wir sprechen viel über Taktik, wir sprechen viel über Statistiken, aber eins ist ganz, ganz wichtig: womit fühlt sich die Mannschaft wohl? Das ist ein psychologischer Faktor, der unterschätzt wird, der nicht zu messen ist, also ist nicht messbar, was Körperspannung ausmacht. Ja, was automatisch durch Körperspannung Konzentrationslevel anders ist. Das ist für viele nicht greifbar, damit gar nicht so wichtig, oder zu sagen, ach komm, Kneißl, sei ruhig. Ja, nee, es ist, wenn eine Mannschaft sich wohlfühlt mit dem Spielplan und mit dem Match, Matchplan, sagt man. Ne? Spielplan ist immer was anderes. Und Matchplan, und dann hat es schon mal eine Auswirkung. Und dann nehme ich das auch gerne in Kauf, dass ich da vielleicht mal öfter einen langen Ball spiele. Dennoch, es gibt den Zusatz, Jess Torup möchte auch Ballbesitzphasen, und ich bin mir sicher, wir werden keine 35% Ballbesitzphasen mehr in der Rückrunde so oft sehen. Wir werden deutlich mehr. Keine 50%, aber Anfang, Mitte 40% wird's deutlich mehr. Und damit werden wir auch hochgerechnet mehr Ballträgerphasen durchs Mittelfeld sehen.
Hm. Ja, ich bin mal gespannt. Also bisher ist ja so der Signature-Move die Verlagerung aus dem Halbraum oder vom Flügel auf den anderen, und dann von dort wird dann die Angriffsaktion gestartet. Bin mal gespannt, ob sowas auch mal flach stattfindet oder ob es dafür vielleicht auch mal andere Möglichkeiten gibt. Die Spieler dazu sind da. Genau. Und weil nämlich rein theoretisch sich der Gegner eigentlich darauf ganz gut vorbereiten kann. Also du weißt bei Augsburg, auch wenn sie jetzt besser und stabiler spielen, du weißt sehr genau, was du bekommst und könntest dementsprechend auch reagieren. Das hat die Eintracht nicht geschafft, und da möchte ich dir kurz beziehungsweise Felix möchte noch kurz was einwerfen. Oder geht es schon um die Eintracht?
Nee, geht um die Eintracht.
Gut, dann lass mich erst etwas vorlesen, was Blood Orange bei uns im Forum geschrieben hat. Denn er schreibt, und Sebastian, du darfst mal als erster darauf reagieren. Blood Orange schreibt: Für mich ist das erste Spiel, welches Dino Topmöller vercoacht hat. Die Startaufstellung mit Aronson, Knauf, Larsson und teilweise auch Ebimbe ist von der Körperlichkeit und Konsequenz, welche in Aktionen reingebracht wird, für ein Sonntagabendspiel um 19.30 Uhr bei gefühlt minus 5 Grad, erstes Ausrufezeichen, gegen Augsburg, zweites Ausrufezeichen, einfach zu wenig. Was würdest du dazu sagen, Sebastian?
Ja, die Thematik Aronson rein, beispielsweise JB raus, begründe ich damit, dass Topmöller vielleicht dachte, okay, es wird ein physisches Spiel, es wird vielleicht auch das eine oder andere Mal ruppiger. Chaibi ist schon gerne einer, der mal nachfasst, der noch nicht in der Bundesliga angekommen ist, der sich gerne mal provozieren lässt. Da sehe ich Aronson etwas gefestigter in der inneren Ruhe, so. Aber rein fußballerisch war das natürlich keine gute Entscheidung. Da hättest du ihn gebraucht, definitiv. Man hat sofort gesehen, Romy Koch, wenn er wieder auf dem Platz steht, welche Stabilität er insgesamt der Mannschaft gibt. Aber das sehe ich ähnlich. Ich würde es nicht so hart formulieren, aber das ist das Learning daraus, dass da einfach irgendwie einfach mehr Qualität dir noch gibt und damit etwas mehr, also sei es im Ballbesitz, eine Ballbesitzphase schnell zirkulieren zu lassen, aber er ist natürlich auch gerne mal einer, der zwei Spieler bindet, irgendwo zieht und dann das gut auflöst.
Und dann wolltest du noch was sagen, Felix, zur Eintracht.
Ja, ich fand ein bisschen interessant, dass sie in dem Spiel wieder sozusagen aus ihrer Entwicklung ein bisschen rausgefallen sind, weil ich hatte sie zuletzt in Union gesehen, wo sie eigentlich total viel Dominanz ausgestrahlt haben im Mittelfeld, ne? Wo sie das so sich reinentwickelt haben in diese fußballerische dominante Rolle, und ich habe das dann total vermisst, die in Augsburg. Kann natürlich auch an Augsburg liegen, bei aller Liebe, aber trotzdem musst du mit dem Frankfurter Personal im Mittelfeld, könntest du da sozusagen fußballerisch schon mehr Dominanz ausüben. Und das hat mich ein bisschen überrascht, dass sie das dass sie das gar nicht gezeigt haben. Dann fand ein bisschen so einen kleinen Rückfall in diese eigentlichen stetigen Fortentwicklung, die ich bei Topmüller gesehen hatte und bei eben der Mannschaft, die eigentlich ganz gut auf ihn reagiert hat. In dem Spiel fand ich, kann man das durchaus argumentieren mit dem Vercoachen, ja, dass es da Elemente gab, die nicht stimmig waren in dem Setting, speziellen Setting in Augsburg, das wir alle kennen.
Ja, also ein generelles Thema bei der Eintracht war ja, Topmüller soll die Ballbesitzphasen nach oben schrauben. Er soll einen besseren Fußball implementieren. Was bedeutet das aber? Es sind ja viele, jeder Trainer interpretiert ja Ballbesitzphasen anders mit unterschiedlichen Prinzipien, die im Vordergrund stehen. Es geht aber auch um generelle Positionierung. Ja, also was war denn bei der Eintracht auch im Vorfeld bei Ballbesitzphasen? Wenn sie es nicht geschafft haben, durchzukommen, ging es ganz oft über Kevin Trapp hinten, der dann auch mal einen langen Ball noch geschlagen hat. Und jetzt ging es eben darum, auch mal lange Bälle, vielleicht aus der Außenverteidigerposition, dass ein IV mal andribbelt und mal einen Chipball nach vorne spielt. Aber was machen die beiden Joker? Was machen die beiden Außenbahnspieler? Wo stehen die denn? Wie antizipieren sie die Spielfortsetzung? Sind sie zu weit weg? Ja gut, passiert ja nichts, kannst du keine Dynamik aufbauen. Stehst du etwas engmaschiger, hast du A, die Möglichkeit, ins Gegenpressing zu gehen, aber du kannst auch mal einen Achter in die Tiefe schicken. Ja, also es sind so viele kleine Bausteine, wo ich finde, dass die Eintracht das insgesamt gut macht, also recht schnell adaptiert. Die ersten 3-4 Spieltage habe ich gesagt, hoppala, das wird eine ganz krasse Saison. Ich habe Spieltag 1 und Spieltag 3 gemacht, gegen Darmstadt und gegen Köln. Ich habe gedacht, die Saison wird knallhart. Letzte Saison habe ich mich so hinreißen lassen, zu sagen, die Eintracht ist bald mit Meisterschaftskandidat. Und dann habe ich mir gedacht, was habe ich denn letzte Saison da gesagt?
Oh, das Gefühl kenne ich.
Ja. aber sie haben durch konstante Arbeit jetzt genau das schon mal wieder in den Vordergrund gerückt. Und das war gestern tatsächlich wieder ein Rückfall, ja. Finde ich auch.
Ja, also mittelfristig sehe ich aber trotzdem mit Elias Skiri im Mittelfeld, den man ja nicht vergessen darf, dass der gefehlt hat und ein bisschen fehlen wird, und mit einem besseren Stürmer in der Zentrale vorne noch als sozusagen mehr Ankerspieler. Ja? Also Marmoush macht das ja, fand ich übrigens Marmoush gestern gar nicht so schlecht gegen Augsburg, unter den nicht so guten Frankfurtern noch der Beste. Sehe ich da trotzdem irgendwie viel Zukunft. Ja? Also das muss man schon konstatieren. Und ansonsten ist es halt Bundesliga-Mittelbau. Ich finde das schon sehr spannend, diese Tabellenkonstellation, wo du jetzt irgendwie zwischen Hoffenheim und Wolfsburg hast du 4 Punkte Unterschied und irgendwie nehmen die sich jede Woche die Punkte gegenseitig weg und schauen sich dabei zu, wie sie auf Rang 8 stehen bleiben. Ne? Also das ist schon, da musst du halt aufpassen, dass du nicht so ein bisschen gefangen bist in diesem Ding, ja, also das ist dann irgendwie.
Aber das ist ja das, was für die Fans so schwer zu ertragen ist, dass du eben mit einem Sieg da endlich mal rausspringen könntest aus diesem Pack der Mittelmäßigkeit und dass du jetzt aber aufgezeigt bekommen hast, du gehörst zu diesem mittelmäßigen Block in der Liga, gehörst du mit dazu und das aber halt auch mit Ansage. Also es war ein typisches Augsburg-Spiel und unter Olli Glasner haben sie solche Spiele dann immer 1-1 gespielt oder 0-0, wir erinnern uns, oder auch unter Adi Hütter noch. Das waren diese langen Unentschieden-Serien, die Frankfurt hatte, die aber auch bedeuten, du verlierst solche, ich sag's einfach mal, Scheißspiele nicht mehr. Und jetzt haben sie so ein Spiel wieder verloren und sie hätten es eben eigentlich auch viel deutlicher verloren. Also Trapp hält ja im Grunde die Eintracht irgendwie noch mit seiner Parade im Spiel. Eigentlich steht's 3-0, dann ist das Ding durch, dann freuen sie sich alle auf den Tee in der Kabine, den sie kriegen. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum in der Debatte unter Fans dann eine gewisse Emotionalität mit dabei ist, weil Augsburg hat nichts Überraschendes gemacht und dennoch hat es so deutlich gegen Eintracht Frankfurt gereicht.
Ja, also nach wie vor habe ich mich schwer mit dem Wort vercoacht, denn man muss ja auch noch festhalten, Elias Skiri hat gefehlt, der dir wirklich im Mittelfeld diese Freiheit gibt aus Eintracht-Sicht, damit Hugo Larsson nach vorne ziehen kann. Und der besticht ja durch diese Läufe, ich meine, Skiri ja auch, aber Skiri hat nochmal diesen Blick, um die defensive Absicherung zu machen. Und das musste Larsson gestern alleine machen. Ja, da merkt man, ist noch ein junger Kerl. Da hat er noch nicht das Timing eben drauf. Dann war die linke Seite insgesamt etwas höher stehend als die rechte. Also links mit Philipp Max, Ebimbe und Ansgar Knauf stand insgesamt einen Ticken höher als auf der rechten Seite mit Buta Aronson und Tuta. Ja? Und das aber zu kombinieren, das Verbindungsglied da zu sein, war schon eine enorme Aufgabe für Ugo Larsson. Und da hat man gemerkt, wie wichtig Skiri auch nochmal für diese Mannschaft ist, der jetzt nicht diese Performance der Kölner, also offensichtlichen Performance für, aus Kölner Zeiten geliefert hat bis dato, aber so wichtig für die Balance ist.
Ja, total.
Das ist einer der besten, sozusagen unterschätztesten Bundesligaspieler weiterhin für mich in seiner Brillanz. Ich habe gerade schon gesagt, dass ich sie in Union gesehen habe und ich fand, das war unglaublich faszinierend, wenn Skiri am Ball ist, wie er es schafft, dass ein Spiel den Rhythmus wechselt und da so eine Ruhe einkehrt auf dem Platz. Das ist frappierend und ich glaube, das fehlt jeder Mannschaft, wenn sie so jemanden in der Zentrale hat und der dann wegfällt. Das ist ungut und deshalb. Aber ich finde, es entschuldigt so ein bisschen die fehlende Dominanz vielleicht, die ich auch angesprochen habe, aber es entschuldigt ja nicht, dass du dann eigentlich 3-0 hinten liegst gegen Augsburg. Verdient. Ja. Ne? Also dann am Ende halt irgendwie noch 2-1 dran bist. Mein Gott, das wäre aber auch wieder so ein Spielverlauf gewesen, wenn am Ende diese letzte, allerletzte Szene, ne, wo wer war es? In Gang kam,
genau.
Ja, ich dachte gestern den schönen Witz schon mal gebracht, ne? Und dann kam nicht mehr an den Balkon, kam nicht mehr dazu, den Balkon zu kontrollieren. Na egal. Ist ja schlecht geworden. Aber
nee, er ist nicht schlecht geworden, Felix, aber das ist ein anderes Thema. Das besprechen wir nochmal auf eher.
Ja, naja, auf jeden Fall, da wäre noch dieses 2-2 drin gewesen und dann würden wir jetzt anders über dieses Spiel sprechen, aber ja.
Ja, also ich glaube, wir haben es ganz gut befasst. Pacho hatte auch keinen guten Tag. Aber Augsburg hat auch viele Dinge gut gemacht. Also das Zentrum war einfach dicht bei Augsburg. Da war es schwierig rumzuspielen. Und zu dem einen Punkt noch, weil eben Blood Orange auch im Vercoach gesagt hat, und du, Sebastian, finde ich, zu Recht gesagt hast, schwieriges Wort. Ich finde auch, dass man zum Beispiel dann bei sowas wie Chaibi, dass er nicht von Beginn an spielt, wenn sich Chaibi verletzt in dem Spiel, eine Muskelverletzung holt, dann sagen alle, Belastungssteuerung, vielleicht hätte man den nicht rausnehmen müssen. Wir wissen ja nicht, warum es jetzt zu dieser Ausstellung gekommen ist und nicht immer erklärt es uns ein Trainer so, wie es jetzt Frank Schmidt uns erklärt hat im Intro. Deswegen, solche Aspekte kommen ja auch nochmal mit dazu. Felix kann es gar nicht fassen, dass ich noch einmal den Bogen zu Frank Schmidt geschlagen habe, aber ich bin einfach begeistert. Gut.
Absolut.
Eintracht Frankfurt wird jetzt dann als nächstes beim Bayern-Bezwinger Saarbrücken antreten im DFB-Pokal, bevor man dann gegen den FC Bayern spielt. Also da haben wir ein ganz gutes Programm für die Eintracht. Übrigens bei Skiri, weil du es so gesagt hast, unterschätzter Doppelsechs. Das ist die Doppelsechs, die ich so gerne einfach mal bei Bayern gesehen hätte. Skiri und Endo. Endo, der zu Liverpool wechselt, da ein perfektes 3-3, glaube ich, macht gegen Fulham, wie der typisches Liverpool-Spiel innerhalb von anderthalb Minuten von 2-3 auf 4-3 gestellt. Und Skiri ist genau derselbe Typ Spieler, also der quasi ins Ausland wechselt und die ausländischen Fans sagen, hä, wer ist das? Warum haben wir den? Und auf einmal ist er mega geil. Und Skiri ist genau dasselbe, nur der müsste zu Atletico wechseln, wo die sagen würden, hä, was, wer ist das? Und dann wäre er da richtig, richtig gut. Und vielleicht hätten sie dann
nur... Dass die beiden nie ein Zugticket nach München bekommen haben, bevor sie irgendwelche Auslandsflüge antreten, das ist wirklich...
Ja, weil Bayern, das Scouting von Bayern denkt, alles in der Bundesliga ist zu schlecht für den FC Bayern. Das tut mir leid.
Weil wir kein Wort über Bayern verlieren an diesem Spieltag. Das ist das, was ich glaube, dass sich unter Christoph Freund trotzdem ändern könnte.
Sehen wir mal. Also jetzt Eintracht Frankfurt, habe ich euch gesagt, Saarbrücken und Bayern. Der FC Augsburg, der jetzt bei 17 Punkten steht, damit 8 Punkte Vorsprung hat auf dieses, wir haben das Pack der Mittelmäßigkeit und wir haben das Pack des Abstiegskampfes, da steckt Augsburg nicht mit drin. Augsburg wird es dann in Bremen spielen und wird dann zu Hause gegen Dortmund antreten. Sind wir mal gespannt, wie die Dortmunder dann auf das reagieren, was Augsburg wenig überraschend dann zu bieten hat in so einem Heimspiel. Ein Spiel haben wir noch, über das wir sprechen wollen, und das fand in Gladbach statt, und da hat Pellegrino Matarazzo, der Gästetrainer, danach gesagt, wir hätten dieses Spiel heute nicht verlieren dürfen, nach dem 1-2, und das sagt natürlich fast jeder Trainer nach fast jedem Spiel, das verloren ging, aber in diesem Fall ist da schon viel Wahres dran. 19 Mal schießt Hoffenheim in Richtung des gegnerischen Tores, 9 Mal Gladbach, aber weil Ngumu das 2-1 macht, nachdem Player per Strafstoß und Weghorst mit Kopfball jeweils für ihr Team getroffen haben, setzt Gladbach sein guten Lauf fort, während Hoffenheim jetzt sogar auswärts große Probleme hat. Felix, lass mal mit dem Blick auf die TSG beginnen. Wie kritisch ist denn da die Situation deiner Meinung nach?
Na ja, gut, im Geiste bin ich so ein bisschen bei denen in der Kabine mitgesessen. Ich weiß nicht mehr, welcher Spieler das nach dem Spiel war, gesagt hat, dass in der Kabine alle da gesessen sind und keiner wirklich glauben konnte, dass man dieses Spiel jetzt verloren hat. Das sehe ich auch so. Also das fand ich sehr frappierend und hätte ich nicht gedacht, dass sie das am Ende noch abgeben. Ich sehe es aber trotzdem nicht allzu bedrückend. Also ich sehe sie da, wo sie irgendwo hingehören. Ne? Also ich finde, es passt auch da. Ich finde, strukturell ist es völlig in Ordnung. Ich finde, dass Pellegrino Matarazzo das gut macht in vielen Dingen, dass das grundsätzlich alles Hand und Fuß hat. Und dann kommt halt einfach ein Spielverlauf oft dazu, so wie gegen Gladbach, der einfach wirklich, der sozusagen das Trainerdasein nicht begünstigt, weil du danach wenige Argumente für deine Arbeit finden kannst. Ne? Also das ist irgendwie so, ja, irgendwie war es trotzdem nicht genug. Und das ist dann am Ende bedrückend. Und ich würde aber auch da sagen, dass in dem Spiel jetzt gegen Gladbach waren es, wenn mir irgendwas Sorgen macht bei Hoffenheim, dann war es eher sozusagen die gewisse Schludrigkeit bei Ozan Kabak, die immer gefährlich ist, wenn die bei ihm reinkommt. Ja, auch bei dieser Elfmeterszene, sehr unnötig. Dass sie diesen Elfmeter überhaupt zulassen. Und Kevin Agbogumo hat mir nicht so gut gefallen. Und da merkst du natürlich das Fehlen von Brooks, der da irgendwie, das habe ich nicht ganz verstanden, warum er Agbogumo da hat spielen lassen. Vielleicht habe ich auch was übersehen, das er noch dazu gesagt. Und ja, sehe aber grundsätzlich keine riesigen strukturellen Probleme bei Hoffenheim, sondern ein enges Bundesligaspiel, das sie aber aus meiner Sicht hätten gewinnen müssen und es nicht getan haben.
Also strukturell.
Maxi doch was Strukturelles.
Strukturell passt das eigentlich schon. Ich meine, es ist eine Matarazzo-Mannschaft. Die stehen eigentlich schon immer ganz gut in ihren Positionen und die haben meistens auch eigentlich so zwei, drei Ideen, wie sie ins Angriffsdrittel kommen. Aber ich stelle mir schon die Frage, was es über Hoffenheim aussagt, dass man 8 Innenverteidiger im Kader hat, gefühlt sind es 20, und man trotzdem keine Besetzung findet, in der nicht einfache Fehler vermieden werden in der letzten Kette. Und ich finde, du hast das 0:1 mit dem Strafstoß schon angesprochen. Man hat ja das Glück, dass man direkt danach das 1:1 erzielt. Also man ist direkt wieder zurück im Spiel. Und man hat auch die Chance aufs 2:1, nämlich unter anderem kurz bevor das 1:2 dann fällt. Das ist natürlich Pech, da kann man mit dem Spielverlauf argumentieren. Aber dieses Abwehrverhalten vor dem 1:2, das ist doch nicht erstligawürdig. Und zwar nicht nur in letzter Konsequenz, wo dann keiner mit Ngumo durchgeht, der wirklich 5 Meter um sich herum niemanden hat und frei einschieben kann. Klar, das ist ein Übergabefehler. Da hat irgendjemand hat einfach nicht gecheckt, dass er jetzt mit Ngumo hätte mitlaufen sollen. Okay, passiert, vielleicht standen zu viele Innenverteidiger auf dem Platz, hahaha. Nee, aber auch schon vorher. Der Ball, Player dribbelt an und wird schon überhaupt nicht gut aufgenommen. Dann spielt er einen sensationellen No-Look-Pass, das ist der schönste No-Look-Pass seit ganz, ganz langer Zeit, den ich in der Bundesliga gesehen habe, auf Netz. Und Netz hat auch unglaublich viel Raum, weil alle mitgeschoben haben mit Player. Keiner hat irgendwie dran gedacht, dass da ja auch noch ein Außenraum zu verteidigen ist. Dabei hat Gladbach die ganze Zeit über diesen Außenraum angegriffen. Also was habt ihr denn erwartet? Und dann ist Ngumo dann bei der Hereingabe komplett frei. Aber das ist quasi eine Kette von Fehlern. Das ist nicht nur ein Fehler. Und das, finde ich, ist schon schlecht. Und das ist dann auch so, dass ich dann finde, dass man so ein Spiel verdient verliert, weil klar hatte Hoffenheim auch Chancen und da hatte Gladbach dann auch in manchen Situationen den besseren Torhüter oder noch den Spieler, der irgendwie das Bein dazwischen bekommt und den Schuss blockt. Aber auf der anderen Seite, wenn du so verteidigst, dieses Spiel muss eigentlich 1:1 ausgehen. Und dann kann man drüber sprechen, ob man es vielleicht hätte gewinnen müssen. Aber es darf nie im Leben 1:2 ausgehen. Dann warst du einfach, finde ich, deutlich zu schlecht. Bin ich dazu gemein?
Nee, also ich finde, bei dem zweiten Gegentor, da gebe ich dir recht. Das ist wirklich sehr, sehr amateurhaft verteidigt, da einfach nicht mitzuschieben. Und dann ist es auch nicht, dann brauchst du eigentlich auch nicht. Nehme ich meine Kabinenrede wieder zurück, dann kannst du in der Kabine auch nicht sitzen und freust, dann bist das gehört dann dazu. Nein, aber trotzdem, ich glaube einfach, dass sozusagen diese Defensivproblematik sich auf Dauer sozusagen finden kann. Also weil die grundsätzliche Personalstruktur ist ja da. Ja? Es ist sozusagen, das liegt ja nicht am Individuellen, dass da irgendwie an Qualität fällt. Und ich glaube, dass es schon was werden kann, wenn nicht Matarazzo in dieselbe Falle fällt, die er halt bei Stuttgart immer so ein bisschen hatte. Ne? Das ist halt in dieser defensiven Dreierkette, irgendwie die Abstimmung nie ganz so passt. Und das ist so ein bisschen die Frage. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es geht. Und man muss ja auch realistisch sein. Also ich meine, wir können gleich noch über Gladbach reden. So schlecht waren sie dann nicht. Sie haben es vor allem teilweise überraschend gut geschafft, fand ich, nach anfänglichen Problemen, wo du gemerkt hast, okay, denen ist jetzt auf einmal aufgefallen, dass sie ja ohne Jordan da vorne spielen und keinen Zielspieler mehr haben. Also das fand ich so die erste halbe Stunde ist ja auffällig, dass irgendwie so ein paar Bälle geflogen sind, wo du dann gemerkt hast, ah ja, nee, Freunde, das kann er nicht da vorne, dann Gummo, den festmachen, das wird nichts. Und dann sind sie eher in diese Läufe gekommen und dann wurde es besser und dann kam da auch mehr Spielfluss zustande und ja, deswegen ist es aber in Ordnung, wenn du dann halt, dann verlierst du so ein Spiel. Es war eigentlich ein klassisches Unentschieden, wenn man das so will. Ja, also eigentlich ein schönes Beispiel für ein
2-2. Es gibt keine Klasse, es gibt immer einen verdienten Sieger. Ja, die Ergebnisse sind immer verdient.
Ja, ja, Ted Lasso sieht das ähnlich. Ja, oh, gut, ihr habt hier Unentschieden. Ja, also ich meine, du hast ja eigentlich die Frage gestellt, ob ich was Strukturelles sehe bei Hoffenheim. Da finde ich, gibt es schon eine Fußnote, die man an dieses Spiel machen will. Ich würde das Thema nicht aufmachen, aber Stach war der wichtigste Offensivspieler für Hoffenheim. Stach spielt auch generell sehr, sehr gut, gerade in einem eher durchschnittlichen Hoffenheim. Also zusammen mit Weghorst und Baumann ist Stach eigentlich so die Konstante vom Leistungsniveau her. Trotzdem waren ganz viele Aktionen, die interessant wurden, die kamen, weil Stach mit vorgerückt ist. Und da ist die Frage, wer sichert ab? Und ich konnte es jetzt nicht immer sehen, Kameraposition war nicht so perfekt, aber da haben wir es eben nicht so wie bei Bochum zum Beispiel, dass Masovic dann wie an einer unsichtbaren Schnur gezogen auf die 6 vorrutscht. So, meiner Meinung nach gibt es da keine klare Absicherung. Das ist schon so ein strukturelles Thema, glaube ich, bei Hoffenheim, wobei sie das ja auch schon anders gelöst haben. Also es hat ja auch mit der gelben Karte für Prömel zu tun, dass der jetzt nicht gespielt hat und Stach da quasi alleinige 6 war. Aber ich finde, da gibt es ein Thema, über das man sprechen kann. Genauso wie natürlich die Frage, Sko auf dem linken oder auf dem rechten Flügel. In dem Spiel hat es insofern, war es gerechtfertigt, dass er links gespielt hat, weil Shadar Rabek auf rechts ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hat. Also den hätte man einfach nicht rauslassen wollen im Nachhinein. Der hat die Chance von Bayer vorbereitet, die das 1-0 hätte sein können, direkt in der Anfangsphase. Direkt danach hat er gegen Neuhaus riesig gerettet. Also der hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht auf beiden Ecken, an beiden Enden des Feldes. Und das hat aber halt auch Gladbach gemacht. Und das haben auch viele Spieler bei Gladbach gemacht. Wenn es so quasi um einen Spieler geht, der sowohl defensiv als auch offensiv gut war, dann muss man oder darf man wieder über Rocco Reitz sprechen. Ist unglaublich, der hatte die meisten Tacklings, die meisten Interceptions, die meisten Clearances, die meisten geblockten Schüsse. 3 Schüsse allein hat er geblockt und war aber auch noch in fast jeder Offensivaktion, zumindest vorne im Angriffsdrittel. Also der hat jeden Lauf hat der gemacht. Unglaublich, was der noch für eine Energie hat. Also der hat definitiv nicht den ganzen Samstag Schnee geschippt. Das kann ich euch sagen. Als ich dieses Spiel irgendwann nachts gesehen habe, dachte ich mir ja, so viel Kraft hätte ich gerne noch. Also Gladbach hat auch viele Dinge gut gemacht. Rocco Reitz ist eins davon. Welche Dinge sind vielleicht noch erwähnenswert, Felix?
Mir fällt jetzt gar nicht mehr so viel ein, wenn du mich jetzt so direkt fragst. Ich bin bei Gladbach. Also ich bin immer ein bisschen überrascht davon, wie sie sich jetzt wirklich. Ich hätte ihnen ehrlich gesagt nach den ersten Saisonspielen nicht zugetraut, dass sie sich so fangen. Also das vor allem, das merkst du dann auch, wenn Spieler wieder gut in Form kommen. Ich finde Netz sehr gut links. Ich fand Player ist in der Form, in der man ihn eigentlich kennt. Und ich hatte ehrlich gesagt vermutet, dass das gar kein Leistungsloch ist zu Saisonbeginn, sondern das ist einfach so ein bisschen so eine, naja, vielleicht geht da auch gar nicht mehr so viel mehr, ne? Und das zu sehen, fand ich dann schon sehr beeindruckend und wie sie sich da jetzt zurückgekämpft haben. Und da muss ich schon sagen, das hat der Seoane, hätte ich ihm jetzt nicht so zugetraut, das in dieser ersten Saisonphase noch so rumzudrehen. Und da war ja auch so ein bisschen dieses so, die ersten 4 Spiele, weiß ich noch, so ein bisschen FC Arsenal-like ist, Trust the Process-Thema, ne?
Was so in der Prozess. So,
ja, und die Fans skandieren und alles wird schon irgendwie werden, aber in Wahrheit habe ich von einigen Leuten, denen ich zutraue, weil Gladbach viel Wissen zu haben, eher so gehört, dass die alle Richtung Abstieg denken. Und das finde ich schon beachtlich, dass sie es jetzt mit dieser Dreier-Serie geschafft haben, da rauszukommen und sich so auszuspielen. ist nicht automatisch und sicher nicht selbstverständlich und muss man ihn anerkennt zugestehen.
Ja, vor allem, weil es eben gerade diese Spiele waren, die Gladbach früher oft noch verloren hat. Deswegen nehme ich da eben auch eine gewisse Euphorie im Gladbach-Umfeld wahr, dass man gerade so ein Spiel noch gewinnt. Es gibt immer noch Dinge zu kritisieren, also von Plea, der in fantastischer Form ist, ist man vielleicht auch ein bisschen zu abhängig. Also der spielt ja auch den Pass vor dem Assist, vor dem 2:0 und das 1:0 erzielt er selbst per Strafstoß und holt ja auch selbst raus. Wird ja auch gefoult von Kabak in der Szene. Aber der war an 5 von 9 Torschüssen beteiligt von Gladbach, also sehr wichtig. Dann hast du schon angesprochen, die tiefe Option hat gefehlt, natürlich verletzungsbedingt, also da kann jetzt niemand was dafür. Und Gladbach hatte schon auch in diesem Spiel wieder so eine Phase, wie man es aus früheren Gladbacher Zeiten kennt, nämlich eine Passivität. Also nach dem 1:1 sind sie wieder in so ein tiefes 5-3-2 gefallen, wo sie eigentlich kaum Entlastung geschaffen haben. Und das war so das alte Gladbach. Und das neue Gladbach ist dann aber die Riesenchance zum 1:2 irgendwie verhindert und dann im Gegenzug das 2:1 gemacht. Und dieses Spiel dann aber auch sehr souverän, wie ich finde, nach Hause gebracht. Also ja, interessant, was da passiert. Aber wie gesagt, es gibt ganz viele Themen. Also ich finde, allein zu Gladbach könnte man jetzt eine Stunde reden. Also Honorar, wie der defensiv, also so, der hat so tolle Ideen. Und manchmal steht er so falsch, dass sogar ich es sehe. Und das ist ein Problem. Ich sollte solche Dinge nicht erkennen können. Dann sind es nämlich nur kleine Fehler. Gleichzeitig spielt Gladbach manchmal ein richtig schönes Pressing. Richtig gut, richtig toll. Hoffenheim hatte aber auch ein so gutes Gespür dafür. Vor allem in der ersten Hälfte. Wann sie einfach sagen, oh, ihr steht uns gerade ein bisschen zu gut, wisst ihr was? Wir schlagen jetzt lang auf Weghorst und gucken euch jetzt allen zu, wie ihr alle erstmal nach hinten schiebt und versucht, irgendwie den zweiten Ball zu sichern. Da ist gar nicht so viel draus entstanden, weil das dann Gladbach gut gemacht hat. Friedrich, Elvedi, Skelly waren da eine ganz gute Reihe hinten drin, also vor allem Elvedi und Friedrich. Elvedi musste allerdings dann auch irgendwann raus in der 54. Minute, hat man aber gar nicht so sehr gemerkt, positiv bei Gladbach. Aber also total interessantes Team und ich könnte euch aber bei Gladbach ist für mich die Chimäre der Bundesliga. Ich kann euch nicht sagen, wo ich die hinpacken soll. Die sind manchmal ganz fantastisch, manchmal ganz fürchterlich schlecht. Und ja, irgendwie ist es dann halt wahrscheinlich Platz 10. Also vielleicht sind sie schon nah, muss ich hören. Aber ja, interessantes Spiel. Es geht jetzt dann weiter für Gladbach, zu Hause im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg und dann wird man beim ersten FC Union antreten und für die Hoffenheimer, die bei 20 Punkten bleiben und auch auf dem 6. Tabellenplatz bleiben dürfen, weil ja alle dahinter, die nah genug dran waren, nämlich Frankfurt, nicht gewinnen konnten. Für Hoffenheim geht es jetzt ins Heimspiel gegen Bochum. Und dann kommt ein Auswärtsspiel gegen Rasenballsport Leipzig. Und was hier jetzt noch kommt, ist nur noch eine Kategorie, nämlich unsere Spieltags-Awards. Wir wollen küren MVP, Unsung Hero und Moment des Spieltags. Jeder von uns hat dazu was mitgebracht. Ich freue mich schon sehr auf eure Vorschläge und kann gleich beginnen mit einem, den Juvi im Forum gemacht hat. Als Moment des Spieltags nennt er, dass Kevin Schade und Maximilian Bayer, gerade haben wir noch über ihn gesprochen, sich von Mike Bartel, ihrem Spielerberater, getrennt haben, der mit sexistischen Äußerungen aufgefallen ist, nachdem Marie-Louise Ether Co-Trainerin bei Union wurde. Bartel ist zwar zurückgerutscht, aber Moment des Spieltags für Juvi und ich denke für viele Hörerinnen und Hörer da draußen, dass diese sehr jungen Spieler diese Entscheidung getroffen haben. Das sei an dieser Stelle erwähnt. Und jetzt sind aber wir dran mit unserem MVPs und unseren anderen Awards. Lasst mit dem MVP beginnen, Felix. Ich weiß nicht, ob du es vorhin schon kurz angeteasert hast. Wer ist denn dein Most Valuable Player dieses Spieltags?
Drumroll. Mein MVP des Spieltags ist eben mein MVP auch der bisherigen Saison, ist Granit Xhaka. Ich finde, es war wieder mal ein Spiel, was so bewiesen hat, was dieser Transfer, das ist meiner Meinung nach das der Game-Changer-Transfer für Bayer Leverkusen in dieser Saison, weil es ein Spieler ist, der hundertprozentig eine Identität einer Mannschaft versteht und sich dann anpassen kann an die Identität des Gegners. Ja, und der sozusagen sein Spiel hat er so variabel gestaltet, auch gegen Dortmund, mit sehr viel mehr Offensive, mit sehr viel. Also wir reden über Kosunu und zu Recht und alles, wie er sozusagen in die Räume reingeht, aber auch Xhaka war ja viel öfter in Schusspositionen, hat diesen einen Schuss gehabt, der eigentlich, den glaube ich habe den schon drin gesehen, der war wirklich wahnsinnig knapp. Und hat sozusagen, ist so gut darin zu erkennen, was diese Mannschaft heute von ihm braucht mittlerweile in dieser Phase seiner Karriere. Und das verbindet er noch mit diesem Element, was ich total beachtlich fand, dass die 1-0 in Rückstand geraten und absolut zero ändern von ihrem Plan. Sondern dass die einfach genau so weitermachen. Und das ist was, was mich sehr an Arsenal in der letzten Saison erinnert, in dieser Anfangsphase, wo auch Xhaka fähig war, sozusagen, ist mir völlig wurscht, ob wir hier 1-0 in Rückstand geraten. Wir spielen einfach so weiter und wir haben dieses Talent zur Dominanz und wir können spielen und wir können spielen. Und wir machen einfach weiter und es wird irgendwann passieren. Und das, finde ich, ist sehr beachtlich. Und diese Rolle Woche für Woche so zu spielen, wie er sie im Moment spielt, bisher auch ohne einen typischen Granit Xhaka, ups, da regnet es aber schon irgendwie von hinten auch nochmal ungeholzt, Moment, und eine unnötige rote Karte, finde ich wahnsinnig beachtlich, und deshalb ist er mein MVP des Spieltags und dieser bisherigen Saison, da ich zum ersten Mal im Rasenfunk bin in diesem Jahr.
Ein flammendes Plädoyer. Platz 4 der laufstärksten Spieler in dieser Saison, das geht so ein bisschen unter, nur Maloney, Barrero und natürlich Skiri sind noch mehr gelaufen bisher als Granit Xhaka, und es gab mal ein sehr interessantes Interview von Javi Caceres in der Süddeutschen Zeitung mit Xabi Alonso, da hat man vielleicht auch gemerkt, dass es ein Vorteil ist, dann so jemanden wie Alonso in seiner Landessprache interviewen zu können. Da hat Alonso zum Beispiel erzählt, wie er die Sechserrolle interpretiert, und er hat gesagt, du musst immer zählen, du musst immer wissen, wie viele sind auf welcher Seite, sind jetzt gerade 6 auf der einen Seite, 4 auf der anderen Seite, und dann musst du in die richtige Richtung aufdrehen. Und wenn man einfach nur mal guckt, wohin dreht Xhaka auf? Es ist wie der junge Alonso, das ist echt interessant, immer in die richtige Richtung, der dreht nie in die falsche Richtung auf. Total toll.
So. Ja, also ist wirklich, wenn es einmal den Ausdruck geben sollte, dass ein Spieler der verlängerte Arm des Trainers ist, dann ist es wirklich Xhaka und Alonso, weil das ist so, okay, setz dir noch ein bisschen eine Maske auf und lern Spanisch und wir glauben es dir, Granit.
Also Xhaka wird mein super Trainer, holt ihn euch in 15 Jahren,
liebe. Ja, wirklich. Ganz viel Spaß bei der Europameisterschaft gegen die Schweiz, die deutsche Nationalmannschaft,
das wird super. Ja, stimmt, richtig. Ach, das wird sowieso alles noch lustig, die deutsche Nationalmannschaft. Also wenn wir das alle ernst nehmen, dass es nicht nur um den sportlichen Erfolg des deutschen Teams geht, wird es eine super geile Europameisterschaft, können wir uns jetzt schon alle drauf freuen. Sebastian, wer ist dein MVP?
Also, Felix, du hast ja Saison und Spieltag gemacht. Bei Saison mache ich Harry Kane, aufgrund dessen, dass so viel erwartet wurde. Und natürlich, wir mögen alle eine Underdog-Story, aber ich mag es, wenn diese Menschen mit diesem Druck so performen und liefern. Weil das ist nochmal ein ganz anderes Level. Ich habe mich mal mit Robert Lewandowski unterhalten, habe ihn dann gefragt, was ist schwerer, an die Spitze zu kommen oder an der Spitze zu bleiben? Ich gelacht und dachte mir, was ist das für eine Frage? Es ist viel schwerer, oben zu bleiben. Und Harry Kane mit all diesen Themen, mit diesem Druck drumherum, natürlich mit der Ablöse und schon auch eine gewisse Portion Skepsis, ja, wie wird das sich integrieren, er liefert und er ist für mich der MVP. Das ist ein ganz anderes Druck- und Erwartungslevel, den so ein Spieler aushalten muss. Und jetzt gehe ich eine richtig starke Kategorie nach unten, ja, also was von Spielerniveau, aber dennoch für mich war MVP, und wir haben ihn heute schon angesprochen, ich habe gesagt, es wird ein Freiburger und das wird er auch, es wird Chico Höfler, weil er in der ersten Halbzeit mit Barrero zusammengerauscht ist, wurde getackert, ja, also das hat man wirklich gesehen, es wurde getackert, mit Thorban weitergespielt, immer in die Kopfbälle rein, immer in die Duelle mit Barrero rein, und so wichtig für dieses Spiel war, und Max, du hast es angesprochen, diese wichtige Grätsche zum Schluss nochmal da so Einfluss zu nehmen, damit die Freiburger, die ja dann eben in den 4 Spielen zuvor keinen Sieg errungen haben, jetzt wieder, ja, eben mit einem positiven Ergebnis nach Hause fahren, so einflussreich für dieses Spiel. Deshalb ist es Chico Höfler.
3 Minuten hat die Verletzungsunterbrechung gedauert bei Barrero und Höfler, sind schon hart aneinander geroschen, der 12. Minute. Ich bin ehrlich gesagt bei jedem Kopfball zusammengezuckt und dachte mir, boah, ey, hoffentlich einfach geht seinem Kopf gut, aber die Nominierung ist natürlich völlig richtig. Ich würde jemanden nennen, das ist jetzt auch keine Underdog-Story, aber ich finde, Mats Hummels spielt gerade in einer fantastischen Verfassung. Dass Leverkusen so wenige gute Aktionen im Strafraum hatte, hatte auch wesentlich mit Hummels zu tun, auch wenn es diesen einen kleinen Fehler gab vor dem 1:1, hab's ja schon gesagt, zu weit rausgerückt. Aber ich finde, wie Mats Hummels in Mailand gespielt hat, jetzt auch in Leverkusen, Mailand oder Leverkusen, Mats Hummels war auf jeden Fall da. Deswegen mein MVP dieses Spieltags. Stellt sich die Frage, Felix, der jetzt die Witze schon nur noch im Chat schreibt, er hat zu Nicolas Höfler geschrieben, der badische Granit Xhaka, das kann man unkommentiert stehen lassen, denn es ist wahr. Wer ist dein Unsung Hero, Felix?
Den habe ich, ist mir gerade aufgefallen, vorher schon ja kurz erwähnt. Das ist Kevin Müller bei Heidenheim. Für mich sowieso immer ein bisschen der Unsung Hero bei Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen, sozusagen by Design, ist der Torwart einfach, spielt eine enorm wichtige Rolle. Das haben wir letztes Jahr bei Manuel Riemann, beim VfL Bochum gesehen. Und das sehen wir jetzt auch bei Kevin Müller bei Heidenheim, der jetzt vielleicht wirklich vom Namen her nicht der Größte ist, vom Spielaufbau vielleicht nicht der Allerbeste ist, aber ist wirklich einfach ein Keeper, der genau das erfüllt, was Heidenheim braucht. Ja, jemanden, der sozusagen, der im Alleingang eine Mannschaft im Spiel halten kann, und das hat er gegen Leipzig eigentlich getan, wenn man ehrlich ist, bei aller Kritik an der Abschlussgenauigkeit der Leipziger, und deshalb ist er mein Unsung Hero. Auch wenn er nicht von Erfolg gekrönt wäre, als auf seiner heroischen Mission.
Aber deswegen ja Unsung. Sehr schön. Du hast ihn besungen. Wen möchte Sepp besingen?
Also es soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass ich nur meine Spiele bevorzuge, die ich ja analysiert habe. Okay. Ne? Und auch gar nicht. Torhüter auch, Atubolu. Mhm. Das ist über die Fehler, die er am Anfang der Saison gemacht hat. Ja, sehr wackelig, über eine feste Größe mittlerweile geworden ist, ist ein junger Keeper, der, ja, mittlerweile auch ein ordentliches Niveau hat, auch beim DFB, als Paradebeispiel, als Nachwuchs, immer wieder als Beispiel genommen wird und zu sagen, hey, die Jugendarbeit ist auch gut, und jetzt mittlerweile immer wieder starke Paraden rausholt. Und es ist schon wichtig, dass die Freiburger auch einen guten Torhüter logischerweise drin haben. Wie alle anderen auch. Aber er ist für mich dadurch, dass irgendwie im falschen Image aufgrund dessen, was er am Anfang der Saison gemacht hat. Und ich finde ihn echt gut.
Hatte dann auch bei der einen Ashok-Möglichkeit definitiv das Glück, was man auch manchmal braucht. Genau. Ich musste jetzt umdisponieren, weil ich hatte erst Carrasco als Unsung Hero, dann habe ich den selber aber total besungen, das war schon klar. Dann hatte ich Kevin Müller als Unsung Hero, den hat mir Felix weggeschnappt, aber habe ja alle neuen Spiele gesehen und ich habe zwar vorhin schon mal kurz über ihn gesprochen, aber Amadou Haidara würde ich dann tatsächlich als meinen Unsung Hero nehmen. Einfach super, super Spiel gemacht, habe es schon vorhin ausführlicher erklärt, deswegen muss ich da jetzt gar nicht ins Detail gehen. Und damit bleibt nur noch der Moment des Spieltags. Felix, was war dein Moment des Spieltags, außer natürlich hier im Rasenfunk zu sein?
Das ist immer der Moment des Spieltags, wenn ich hier bin. Nein, dadurch, dass ich ja mein Herz irgendwann mal an HSV verloren habe vor einigen Jahren, muss ich ja eigentlich sagen, das ist ja für mich ein 19. Erstligist. Und daher könnte man ja sagen, dass dann Daniel Heuer-Fernandes Eigentor am Freitagabend das der Moment des Spieltags war. Nein, bei aller Ernsthaftigkeit, ich finde, wir haben vorher auch schon drüber geredet, deshalb brauchen wir gar nicht lange dazu ausführen. Ich finde, dass dieser nicht gegebene Elfmeter für Leverkusen mein Moment des Spieltags ist, weil er doch massiven Einfluss haben könnte auf diesen Saisonverlauf. Also es kann halt, Bayern hat jetzt nicht gespielt, deshalb vergessen es alle, aber es kann halt sein, dass dieses eine Unentschieden jetzt wieder reicht, um die Tabelle so umzudrehen, dass Bayern auf einmal vorne ist, was vielleicht einen Einfluss haben kann. Ich glaube, dass wenn Leverkusen mit diesem Elfmeter dieses Spiel gewonnen hätte gegen Dortmund, dann wären sie weiter in dieser Anführerrolle geblieben. Mit einer Bayern-Niederlage gegen Stuttgart wäre dann ein Punkteabstand entstanden. Und so ist natürlich alles ein bisschen, das sind halt zwei Punkte, die mal irgendwo verloren gegangen sind. Und deshalb die Auswirkungen dieses kleinen Momentes könnten größer sein.
Der Bayern-Dusel, jetzt auch in Leverkusen. Schön, wie wir es einfach auch wieder echt geschafft haben, über Bayern zu sprechen in dieser Sendung. Sepp, was möchtest du nennen? Bitte nicht das Instagram-Video von Thomas Müller.
Nein, das definitiv nicht.
War kurz davor.
Ich nehme die Situation im Köln-Darmstadt-Spiel oder Darmstadt-Köln-Spiel tatsächlich. Timo Hübers, verschränkte Arme. Mhm. Geht raus, es wird nicht gegeben, zum Schluss dann auch nochmal prüfen, wenn der Arm hinten dran ist, weil, und es ist gleich, es ist richtig entschieden, aber, und da ist ein großes Aber, denn die Fußballer wissen, und dieses Gefühl kenne ich ja, welche Grenzen kann ich denn verschieben? Wie weit kann ich denn ans Limit gehen? Und wenn ich die Arme verschränkt habe, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, kurz so zu machen. Das sind 3-4 Zentimeter. Aber diese 3-4 Zentimeter können den Ball so stark beeinflussen, dass er zum Schluss nicht an den Pfosten geht, sondern vielleicht am Tor vorbei oder statt rein an den Pfosten geht. Und da müssen wir zukünftig genau hinschauen. Das ist wichtig, dass das richtig interpretiert wird und nicht einfach zu sagen, Arme hinter dem Rücken, damit ist alles fein. Nee, manchmal gibt es so eine leichte Drehung, einen leichten Arm raus. Das ist eine ganz, ganz wichtige Situation für mich zukünftig, in diesem Fall richtig entschieden.
Ja, total interessant, weil ich das nämlich auffand. Es gab diese ganz leichte Bewegung und danach haben alle gesagt, er kann nicht mehr machen als das, was er da macht. Nein, am also Anfang
er, er
ja.
Dreht sich, genau. Er dreht sich.
Aber gut, aber andererseits, ich bin auch froh, dass es diesen Strafstoß nicht gab. Ja. Ich möchte diese, also da bin ich bei dir. Ich habe auch eine strittige Szene, aber nur ein Spieler auf dem Spielfeld fand diese Szene strittig. Und zwar, es gab die Aktion im Spiel Bochum gegen Wolfsburg. Bochum läuft hoch an, Castells bekommt einen Pass und der Ball rollt fast in sein eigenes Tor, weil er ihn unsauber annimmt, wurde auch schon unsauber gespielt. Castells klärt ihn aber noch deutlich vor der Linie. Deswegen klar, kein Tor, außer für Philipp Hofmann, der natürlich sofort wieder Reklamierarm, der war doch eindeutig hinter, Mensch, Goalline Technology, was ist da los? Und das ist für mich echt der Zustand des modernen Fußballs. Wir haben schon die Torlinien-Technologie. Wir haben auch gesehen, dass der nicht im Tor war. Das hat auch Philipp Hofmann gesehen. Aber trotzdem wird erstmal wie wild reklamiert das ganze Stadion. Auch das gibt's doch nicht. Das war doch klar ein Tor für uns. Und weil ich das so lustig finde, wenn Spieler einfach so sinnlos reklamieren und sich auch noch voll im Recht fühlen, ist das mein Moment des Spieltags. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Sehr schön.
Ihr zwei, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, das war diese Sendung. Das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht und man kann es nur betonen, ihr habt sehr, sehr viel aufgewandt, um hier zu sein. Wenig Schlaf, viel Bundesliga-Fußball geguckt. Beides ist nicht unbedingt gut für den Körper. Deswegen danke, dass ihr mit dabei seid, gewesen seid hier in der Sendung. Ganz herzlichen Dank an Felix Haselsteiner. Felix, danke dir, dass du mal wieder hier im Rasenfunk warst.
Dankeschön, sehr schön da zu sein. Bis bald.
Und herzlichen Dank natürlich auch an Sebastian Kneisel. Folgt ihm auf Instagram. Danke dir, Sepp, dass du hier warst.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass du dabei sein durfte.
Und folgt natürlich auch Felix überall, werde ich verlinken. Und dann habe ich noch zwei Podcast-Empfehlungen für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Zum einen hat Sport Insight eine dringend notwendige Folge gemacht über die Finanzen des DFB. Da wollte ich auch eine Sendung zu machen. Ist total gut, dass jetzt Sport Insight das gemacht hat. Ist nämlich so, dass es dem DFB auch durch das schlechte Abschneiden der Männernationalmannschaft extrem schlecht geht wirtschaftlich, natürlich auch aus anderen Gründen. Wird sehr schön aufgearbeitet, könnt ihr euch gerne anhören. Und dann eine unbedingte Hörempfehlung. Die 29er haben wieder eine Sendung gemacht und unter anderem zum Staatsschuldenurteil. Und wieder mal ist es so, dass es im Podcast-Bereich etwas funktioniert, was in den Medien nicht funktioniert. In den Medien wird immer nur berichten, es geht jetzt darum, 60 Milliarden zu finden. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, grundsätzlich über die Schuldenbremse zu reden, denn das ist eigentlich dieses Urteil. Und alles andere, das sind dann Folgeentscheidungen, die Köpfe führen. Also hört die 29er, sehr, sehr interessant. Und da müssen wir uns auch alle mal überlegen, wie wir das in Zukunft haben wollen mit Investitionen, die vielleicht auch Wachstum befördern, aber halt dann doch auch Schulden sind irgendwie. Naja. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ach ja, es gibt noch zwei Schwerpunkte. Zu Freiburg und zu Gladbach erscheinen auch diese Woche. Viel Spaß damit. Bis bald hier im Rasenfunk. Bleibt gesund. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank, dass ihr unsere Stromrechnung bezahlt.